Gut.
Ja, willkommen zur heutigen Vorlesung, heute end-to-end. Ich hatte ja schon erzählt, sind alle schon ganz wild auf das Thema, deswegen ist der auch voll heute. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Also, wir hatten im letzten Jahr, in den letzten beiden Jahren hatten wir Barbara Kaczewik, die ihre Doktorarbeit gemacht hat, die Vorlesung gehalten. Und einmal sind wir auch, okay, ich glaube, das ist okay, ja, ich bin mir eigentlich nicht doch, genau, das ist ja okay, davor war es Barbara Kaczewik. Wenn Sie an den Vorlesungen nochmal interessiert sind, schauen Sie ins Netz, die Links kommen hinten nochmal auf die Folie. Können Sie auch später im Netz nachgucken auf unserem Server, da liegen die Folien dann sowieso rum. Gut, okay, dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit ein paar Fällen, die zum Warm werden. Schauen wir uns erstmal an, das war relativ jüngst. Ne? Sehen Sie eigentlich alle ganz gut die Folien oder ist das ein bisschen tief? So, sehen Sie alle gut, ja? Okay, gut. Hat jemand die Story mitbekommen? Podcast und die Bibel? 1. Oktober, das war ein Monat, war das. Alles fleißige Heißleser hier. Keiner hat mitbekommen, Slashdot-Leser. Wer dies belegt, ich mal Slashdot von Ihnen. Ja? Wie sind zwei Leute? Okay, naja, gut, vielleicht. Ich kann es nur empfehlen. Also, wenn man einmal überstolpert ist und ein paar witzige Sachen gelesen hat, dann geht man mal wieder zum RSS-Feed wieder, kommt man auch nicht ganz gut ran. Also, die Story ist kurz um das Wie. Comcast ist ein Internet-Service-Provider in Amerika, relativ großer. Und der hat irgendwann sich scheinbar entschieden, Geräte zu kaufen, mit denen man so folgende Sachen machen kann im Netzwerk, zum Beispiel solche TCP-RST-Reset-Pakete in bestehende TCP-Verbindungen einzubauen. Einfach mal so. Was macht so ein Reset-Paket? Weiß jemand, was so ein Reset-Paket tut? Ja.
Das beendet mehr oder weniger gewaltsam die Verbindung.
Ja, das sagt sozusagen, dass der Empfänger keine Lust mehr hat zu kommunizieren mit dem Sender. Ja. Und genau das ist passiert. Da hat nämlich ein Reporter von Associated Press hat eine Bibel über BitTorrent. Ich wollte so runterladen, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hat er BitTorrent-Client benutzt und eine Bibel hochgeladen. Also offensichtlich Bibel gemeinfrei, ich meine, das ist so alt, da kann man irgendwie keine Umweltverletzung begehen. Und jedenfalls wurden die Verbindungen ständig irgendwie gekappt. Also hat es dann irgendwie gemerkt, hat sich gewundert. Die Electronic Frontier Foundation, das ist dann also nochmal bestätigt, später, der Link ist hier unten auch. Die haben gesagt, jawohl, Comcast macht nichts weiter als im Prinzip in die TCP-Verbindung einfach solche Pakete sozusagen, also solche Fake-Pakete einzubauen. Und damit dem Sender zu sagen, dem Empfänger zu sagen, der Sender hat keine Lust mehr, nee, andersrum, dem Empfänger zu sagen, der Sender hat keine Lust mehr, und daraufhin wird die Verbindung gekappt. Und das nicht etwa, weil Empfänger und Sender es wollen, sondern weil Comcast einfach keine Lust hat, dass die Leute BitTorrent ohne Ende benutzen. Wo ja. Ist die Entwicklung? Sehr interessant, bin ich die letzten Tage immer darüber gestolpert, als ich die Folgen vielleicht gemacht habe. Einen schönen Begriff: In-Browser-Marketing. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? In-Browser-Marketing. Vielleicht so als Idee erstmal, muss man nicht lesen, wenn man das versteht.
Ja, ich denke mal, dass irgendwelche Menüfenster da noch sind, die dann aufgehen, und welche Informationen, wie Marketing schon sagt, wahrscheinlich irgendwelche Werbeinformationen, die dann damit eingebaut sind,
zum Leben.
Ja, wahrscheinlich entweder der Browserhersteller, der sagt, lad doch mein Tool darunter, gibt es ja irgendwie alles Mögliche von irgendwelchen Anbietern. Mhm. Dann sehe ich da halt, dafür kriege ich dann wahrscheinlich was anderes gratis, keine Ahnung. Mhm. Aber irgendwie so ein Fensterchen, da steht ja immer ein neues Angebot für, weiß ich was.
Okay, hat noch jemand irgendwie vielleicht Sinn im Browser-Markt gesagt? Ja, jawohl.
Ich vor allem auf so Webseiten, wo es Angebot, dass man speziell auf ein bestimmtes Angebot der Webseite irgendwie User liken wird.
Nein, das ist auch nicht richtig. Erzähl mal, was es ist. Okay. Die Firma hier, die nennt sich eigentlich, PerfTech, natürlich. Die verkaufen so kleine Kisten, auch für ISPs, das ist eine Zielgruppe. Und die machen nichts weiter als praktisch den HTTP-Stream. Irgendwie man muss sich anzugucken und zu sagen, ups, da kommt ja gerade eine Webseite durch. Dann machen wir das mal einfach mal ein bisschen Werbung von uns rein. Richtig, der ISP sagt, er macht mal seine Werbung, schöne irgendwelche Webseiten, zum Beispiel von hier von cnn.com. Dann sagt er, ich habe hier oben, mache ich mal 15 Meter frei für dich und die ganze Bildschirmbreite und du kannst da deine Werbung reinhauen. Deswegen steht da auch so schön wie Advertising Revenue. So nach dem Motto, wenn die schon über dein Netz irgendwie ihre HTTP-Seiten schicken, ihre HTML-Seiten, Entschuldigung, dann schleust du einfach ein bisschen Werbung rein, hast du auch was von. Ne? So wie dazu.
Ein Spam. Eine Frage zu stellen, wie das, also im Endeffekt, verändert man das Aussehen in einer Website?
Das muss man ja
nicht gehört.
Völlig richtig, ja.
Ich weiß nicht, ob das eine Urheberrechtsverletzung ist. Ich weiß nicht, wenn ich ein Bild von Picasso male, noch was dazu male.
Vielleicht merkt es ja auch der Kunde gar nicht. Ne? Diese
Ja,
das ist auch sicher, aber trotzdem gibt es ja eine Seite, die verändert wurde vom ISP.
Der die ursprünglich online gestellt hat, der weiß ja, dass er sie ohne Werbung online gestellt hat.
Ach so, ja. Klar.
Der auch, wenn er
sie ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ein Tool, das wird verkauft. Ja, also, wir verkaufen diese Dinger Für ISPs können wir nur Rechenzentren stellen und können solche Späße veranstalten. Okay, nächstes Ding, Spam. Das ist keine Hintergrundinformation, eher ab vom Topic. Was heißt Spam eigentlich? Spam heißt nämlich, Spiced Ham, irgendwie sowas Spice oder ja, irgendwie sowas war es, genau. Jedenfalls die arme Firma, die also tatsächlich dieses Zeug herstellt und verkauft in Amerika, irgendwann wurde deren Name Spam komischerweise zu dem, was man eigentlich sozusagen als unsolicited bulk mail bezeichnet, bitte.
Ja. Gibt es da nicht irgendwie diese Hintergrundgeschichte, dass während des Zweiten Weltkriegs, als es in Großbritannien Nahrungsknappheit gab, sehr viel davon drüber geschafft wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann der Transport wieder funktionierte, die Handelsschifffahrt nicht mehr bedroht war, dass dann einfach so viel davon existierte, dass niemand mehr es essen wollte und schließlich.
Ich weiß es nicht, vielleicht weiß der Kollege hinten
noch. Ach
so, okay. Ja. Die Python war das, heißt. Vielleicht schickst du mal die URL. Aha. Kannst du ja mal über die Liste schicken, vielleicht über die hier eins wissen. Also kurz. Okay. Wie gesagt, zum Thema Spam, so habe ich jetzt kein schickeres Bild gefunden als ein Spam-Büchse. Deswegen habe ich das genommen. Port 25 Outgoing, weiß jemand, was das bedeuten könnte. Und worauf ich hinaus will. Genau, und? Was könnte ich noch wollen? Oder was könnte jetzt wieder auch Teil der Geschichte sein? Das ist keine konkrete Geschichte, aber was ist eigentlich immer passiert? Bei vielen ISPs wieder, wir sprechen häufig von ISPs.
Ja, dass viele ISPs gerade so für Teil aktuell, der selber auch irgendwo dazugehört, eben auf 25 Outgoing halt sperren könnten, weil sie eben nicht möchten, dass irgendwie infizierte Windows-Rechner dann irgendwie von genauen etc. benutzt werden, als Spam-Store benutzt werden oder im ganzen Netzbereich dann in den Relay-Blocking-Listen dann und so weiter.
Genau, das machen sie zumindest bei solchen Rechnern, wo es klar ist, dass das Spam ohne Ende rauskommt. Manchmal ist es auch der Default mittlerweile bei manchen ISPs, bei vielen noch nicht, aber es geht natürlich in die Richtung. Also, okay, wenn ein Rechner jetzt nur Spam rausschickt oder ganz offensichtlich Teil eines Botnets ist, dann habe ich sozusagen sämtliche Verbindungen von dem ins Netz, die also irgendwie einfach nur Ärger sorgen.
Was mal dann ja häufig das Argument besteht, dass wir dann so ein Konzept des Relay des Providers benutzen können, was die Botnets dann zwar nicht tun, aber der Kunde sich halt
irgendwie lernen kann. Obwohl der Kunde natürlich auch sagen kann, ich will lieber meinen eigenen Server laufen. Ja, aber die Werte kommen vielleicht später noch. Also vielleicht dann ganz kurz. Vorhin habe ich irgendwie mich angemeldet auf einer Website von Akamai, nenne ich mich. Das ist so ein CDN, kommen wir später vielleicht noch kurz zu. Da muss man sich anmelden, registrieren und dann stand da, okay, wir haben jetzt eine E-Mail zugeschickt. Und das habe ich dann an meine CS-Adresse schicken lassen. Und wie lange habe ich gewartet? 2 Stunden oder so, bis ich jemand in der Inbox hatte? Ne? Da wünscht man sich vielleicht manchmal einen eigenen Server oder so etwas. Okay, gut. So viel zum Spam. Dann kommen wir jetzt nochmal was anderes an, was ein bisschen sozusagen von dem Thema weggeht. BlackBerry Push E-Mail Dienst. Bin ich heute wirklich stolper. Ne? Die Mail hat mir gefallen. Okay, anyway. Also jedenfalls, es gibt, kennt jemand diesen Dienst? Weiß jemand, was ein Push E-Mail Dienst ist? Und was den von so normalen E-Mail Clients unterscheidet?
Also,
ich
würde dann eigentlich E-Mail auf den Mobile Client geschickt sozusagen. Und man kann sich dann halt auf sein Mobile Device damit erkundigen.
Okay.
Ja. Der wesentliche Unterschied ist halt, wenn du nicht irgendwo fragen, was da ist, sondern du bekommst wie ein SMS.
Ja, ich muss kein Ping machen.
Genau.
Also, was ist das Problem, wenn ich in einem NAT-Server sitze? Was normalerweise der Fall ist.
Ja. Dass ich eine lokale IP irgendwo auswählen kann.
Genau, okay. Also, sprich, ich habe ein Problem, wenn ich einen Push-Dienst machen will, wenn ich Kisten in einem NAT-Server sitze, oder? Und was haben sie sich einfallen lassen? Die haben gesagt, na gut, wir machen Kooperation mit Mobilfunkanbietern. Und sagen einfach, wir setzen da unsere RIM Network Operating Center rein, sozusagen, die sozusagen mit denen integriert. Die müssen nicht an einem Ort sein, jedenfalls sind die mit denen integriert. Und machen nichts weiter als eine relativ eindeutige IP an solche Clients, an solche Rücken-Clients, also solche Backbone-Clients zu übergeben, damit man sozusagen direkt das Ding von außen beliefern kann mit den E-Mails. So genau muss man es gar nicht durchgehen. Der Witz ist einfach der, dass sozusagen, also dieser BES steht für BlackBerry Enterprise Server, der gehört zu RIM, und da kommen die ganzen E-Mails her. Und das ist praktisch eine Firma, die haben sich gesagt, gut, wir wollen noch nicht an die Endgeräte rankommen, kommen aber normalerweise nicht. Jedenfalls nicht mit so einem Push-Dienst, weil da müssen die ständig pingen und das kostet viel Geld in solchen Mobilfunknetzen. Das will man möglichst vermeiden. Und dann habe ich überlegt, na gut, wir setzen uns einfach mit dem Mobilfunkanbieter zusammen und basteln eine Lösung, dass wir sozusagen dieses Problem überbrücken. Kernaussage ist, die haben sich sozusagen zusammengesetzt, haben irgendwie zusammen gemeinsame Sachen gemacht um irgendwie einen Dienst zu etablieren, den man so sonst nicht hätte etablieren können. So, dann sind wir durch. Jetzt gucken wir uns dann erstmal so Schichten an, das macht immer Spaß, die Informatik vorlesen, warum nicht immer Schichtmodelle bringen. Ne? ISO, USI, 7-Layer-Modell, alle mal gehört oder gehabt. Ne? Mussten Sie das eigentlich schon mal irgendwie erwähnen in irgendeiner Klausur oder sowas? Ja, macht man. Okay. Gut, also, das ist ja schon ein richtig altes Ding, ne? Das ist ja irgendwo aus den 70er oder Anfang der 70er. Ja? Weiß ich nicht genau, ich weiß es, ist überall. Na gut, dann gibt es jedenfalls noch etwas Neueres, was mehr oder weniger im Internet entspricht, von der IETF. Das ist so ein bisschen ein Schlagger schon, da sind alle möglichen Sachen nicht mehr mit drin, da sind aber 5 Schichten und nicht mehr 5, mehr 7. Und dann gibt es noch so, ja, einfach mehr so schon richtig weit abstrahierte Modelle, etwa von Tim Berners-Lee, der hat das Web erfunden. Ne? Der hat gesagt, na gut, das was da unten passiert, ist mir nicht egal, wichtig ist irgendwie, ich habe eine Applikation, das war in seinem Fall halt der Browser und ich habe halt oben Content, das ist mir wichtig in so einem Schichtenmodell. Ne? Na gut, da gibt es noch Frau Barbara von Schewig, die hat den Docker halt geschrieben und die meint zum Beispiel, naja gut, was mich mehr interessiert, ist irgendwie Networks, Internet, Transport und Application. So der Content da oben, das ist jetzt nicht so mein Hauptding. Ne? Und gut, das war jetzt einfach nur so mit den Schichten. Jetzt kommen wir mal zum Design des Internets. Es gibt ein schönes Wort, nennt sich Hourglass Design. Also wenn man Hourglass ist. Ja,
das ist ja im Deutschen ist ja Stundenglas-Architektur, wird auch gerne von Herrn Wohlisch präsentiert.
Okay, alles klar.
Man hat im Prinzip eben diese Form des Stundenglas, was sich in der Mitte verengt. Und oben hat man halt im Prinzip die Breite der Applikation. Am unteren Ende hat man im Prinzip die Breite der Medien, über die das halt transferiert werden kann, damit das halt IP als kleinster gemeinsamer Nenner über die halt alle rauskommt.
Besser hätte ich es sagen können. Genauso ist die Idee, ist einfach sozusagen, das IP ist relativ fest. Wir haben IP Version 4 mittlerweile, also mittlerweile immer noch, leider Gottes vielleicht sogar. Und man sieht so ein bisschen am Übergang nach IP Version 6, richtig machen. Ne? Also immer wieder kommt mal so ein Meldung raus, wie in 2 Jahren sind sämtliche Adressen alle. Man hat schon alle möglichen Hacks gemacht, wie eben solche Network Address, NAT-Server halt, Translation, Network Address Translation Server, um mit der Adressknappheit irgendwie umzugehen. Also kurzum, der IP-Layer ist wirklich fest, da kann man nicht viel machen. Der ist halt so, alle sind auf ihn eingestellt und keiner will so richtig, dass er sich ändert, weil wenn er sich ändert, dann müssen alle sofort alles ändern. Die Betriebssysteme müssen auf einmal irgendwie IP-Version 6 sprechen, was dann was sie so halbwegs tun. Nicht wirklich dolle, Tests, wo da steht, naja gut, es funktioniert aber nicht so richtig so. Keiner hat so richtig Lust, jetzt den ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich wechsle jetzt mal. Also vielleicht ist das so ein bisschen im Kontext auch der Sache, die mit Standards kam, von Frank vor allem auch. Wenn ich jetzt mal einen Standard habe, der etabliert ist, dann ist es echt schwer, den irgendwie so wegzukippen. Also würde wahrscheinlich die meisten Leute sagen, IP Version 6 ist feine Sache, sollte man eigentlich benutzen, würde viele Probleme, die wir heutzutage haben. Aber ich schweife ab. Okay, also wie gesagt, das ist die eine Geschichte. Und unten, da hat man dann eben 1000 Protokolle. Entschuldigung, 1000. Was ist das hier? Das ist ja eher. Ja, gut. Okay, whatever. Also, jedenfalls hier haben wir sozusagen 1000 Dinge, physische Medien, wo es laufen kann. Dann gibt es 1000 Protokolle. Also, Wi-Fi ist ja auch ein Protokoll, Ethernet ist auch ein Protokoll, Tonring und so weiter und so fort. Und also alles könnte dann parabolisch wahrscheinlich. Ist Muffing, ne? Und auf dem IP-Protokoll selbst, was ist da? Da sind die ganzen Transportprotokolle, TCP, UDP, RTP und so weiter und so fort. Sie könnten sich jetzt irgendwie jeden Tag ein neues Protokoll ausdenken und das irgendwie versuchen, Leute benutzen zu lassen. Vielleicht haben sie eine tolle Applikation, die das braucht. UDP wird zum Beispiel häufig benutzt für so Sachen, die nicht mehr so kritisch sind. UDP, UDP, TCP, vielleicht irgendwie mal den Unterschied, ganz grob gesprochen. Vielleicht keine Ahnung. Ja, nicht mehr. Genau, also das ist sozusagen, ja, so ist es eigentlich so, also dass die Pakete nicht nochmal sortiert werden, was bei TCP halt der Fall ist. Wenn ich TCP benutze, dann ist klar, die Dinger kommen irgendwie richtig sortiert werden, aber IP ist es völlig egal, ich denke, das werden die meisten von den Usern wissen. IP macht halt nichts weiter als ein Test-Effort, um eben Pakete, also kleine Pakete, halt quer ins Internet zu schieben. Und dabei ist ihnen der Weg völlig egal, das kann man über verschiedene Router gehen, deswegen kommen die meisten auch in unterschiedlichen Reihenfolgen an und das macht eben TCP. Rückt die wieder gerade, UDP macht es nicht. Für manche Sachen ist es einfach auch nicht so wichtig, weil es dann Performance wird. Okay. Und oben habe ich halt, ja, früher halt mehr so halt nur Daten, heutzutage eben Voice, Audio, Video und so weiter und so fort, weil das nicht dabei kommt. Holo, keine Ahnung. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, das ist relativ wichtig. Wissen Sie ja sowieso alles schon. Und jetzt kommt ein End-to-End-Argument. Und zwar von Sorcer, Reed and Clark, 84, ACM Transactions in Computer Systems. Da haben die jetzt geschrieben. Bitte mal frei im Internet, und wenn es nicht frei ist, dann sowieso ACM kommen sie hier ran aus der Uni. Genau wie alle IEEE-Geschichten. Können sie sich durchlesen, das ist fast nichts. Also das ist praktisch das, worauf alle zeigen eigentlich. Ne? Die Debatte ist mittlerweile dermaßen fragmentiert. Ne? Es gibt jetzt irgendwie noch so die ganze End-to-End-Diskussion. Wo geht End-to-End hin? Wo kommt es her? Was soll End-to-End? Ist es Project Morse? Ist es Time Morse? Dann gibt es die Netzwerk-Neutralitätsgeschichten. Da sind sie einige von ihnen sicher schon mal drüber gestolpert. Debatte, nee, nicht mal sie. Doch, doch. Alles klar. Also das ist ja nochmal so ein weiterer Strang, der mehr in die politische Richtung geht, politisch-ökonomisch, während End-to-End eher so ein technisches Argument ist. Wie gesagt, lesen sich das durch, schadet nichts. Okay, dann gucken wir mal rein, was die eigentlich wollten. Na gut, die haben sich überlegt, die haben also normalerweise hat man ja Server-Client im Internet. Also sprich, ich habe irgendwie einen Server und einen Client, also zwei Kisten halt, so Endgeräte, die miteinander kommunizieren, dazwischen habe ich einen Router. Und die Idee von Sorcery Clark war, na gut, die eine Kiste spricht sozusagen mit dem Router, dann können jetzt hier auch noch Dutzende andere Router dazwischen sein, und dann ist hier irgendwann ein Ende, okay. Und der Witz ist halt, dass sozusagen sich die Router nicht in die Applikation, sondern in den Transport einmischen. Ne? Dass sie also keine Funktionen übernehmen, die auf dieser Ebene angesiedelt sind. Ja? Wir hatten gerade die Stimmenblasarchitektur. Ne? Also auf der Ebene Transport, das findet man. Da findet man zum Beispiel sowas wie Pakete wieder gerade drücken, also sowas wie Empfangsbestätigung und so weiter. Und sofort kennt IP alles nicht. Macht IP alles nicht, IP ist völlig egal. Ne? Wenn ich sowas will, dann soll ich es bitte an den Enden implementieren, ja, und nicht im Netzwerk. Das ist sozusagen die Kernidee von denen. Warum könnte man dann auf die Idee kommen, sowas zu formulieren? Warum nicht zum Beispiel sowas wie keine Ahnung, Security oder was weiß ich, sowas wie Bestätigungspakete, solche Geschichten oder die Reihenfolge richtig wuppen. Warum macht man sowas nicht im Netzwerk? Auf Router-Ebene. Ja. Oder nicht vielleicht passiert in der Raum.
Ja, vielleicht wird der Nutzer wird quasi diskriminiert, der kann hier selber entscheiden, was er für Inhalt sehen möchte, sondern vorher schon entschieden, was er zu dem Gesicht bekommt.
Das könnte ja völlig wohlwollend auch sein. Ich kann mir zum Beispiel sagen, tatsächlich will ich zum Beispiel, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Paket den ganzen Weg von Kalifornien nach Deutschland travelt sozusagen und dabei irgendwo korrumpiert wird auf einem Router, und das will ich einfach nicht, und deswegen sage ich auf Router-Ebene, also im Netzwerk sage ich schon, hoch, jetzt das Paket korrumpiert, schick es mal bitte nochmal. Die Alternative ist, ich lasse es sozusagen bis ganz nach Deutschland kommen und dann sage ich, dann sagt der Älteres jetzt, ich glaube, das Paket ist aber korrumpiert, schick es mal bitte nochmal. Also das finde ich die Idee.
Dass die Sachen einfach kompatibel zueinander bleiben in einzelnen Schichten auch. Also das heißt, dass irgendwie ein Teil da oben in einer Schicht höher implementiert wird, ein Teil eins tiefer. Wenn man dann irgendwie zwei verschiedene Sachen gibt, wo es vielleicht gar nicht implementiert ist.
Aber es wäre dann also eine Fehlerkontrolle falsch. Also was wäre da auch noch die Idee? Wenn jetzt Fehlerkontrolle im Netzwerk.
Achso, jetzt so per Geschichte.
Na, zum Beispiel. Ja, okay. Sag mal, ich hätte jetzt zum Beispiel TCP auch.
Wenn man direkt doppelt implementiert und so.
Warum wäre es so?
Ja, weil es ja dann oben auch mal implementiert wird.
Warum?
Ja, weil es ja nicht getrennt ist, sozusagen.
Na, vielleicht den Strang nochmal weiterverfolgen. Wenn einer an den Wert das ist sicher ein Problem, klar, Performance-Geschichten.
Ja, okay. Ich denke, die Performance ist eher höher, wenn man das Error-Checking im Netz macht, weil das Paket halt nicht von Amerika nach Deutschland muss. Da ist festgestellt, für die Deutschland ist das falsche Muster wieder zurück.
Ist ein schwerer
Aber wenn man, also man möchte mal Error-Checking und mal nicht, und wenn das Error-Checking auf dem Netzwerk implementiert ist, kann man das nicht mehr aussuchen. Okay. Das Netzwerk wird unflexibler. Ich denke, das ist ja der Grund, warum das ist dieses End-to-End-Prinzip oder das Argument, dass man da die Flexibilität des Netzwerks hält.
Ja, also da sind wir so ziemlich genau bei der modernen Interpretation des End-to-End-Arguments oder das, was heute jetzt noch als End-to-End-Argument auch verstanden wird. Die Idee von Sorcery Clark war vielmehr noch ein anderes. Vielleicht kommt da jemand drauf. Also wirklich jetzt nicht so mit Flexibilität argumentieren, sondern mehr mit Fehlerkontrolle. Also die haben zum Beispiel Fehlerkontrolle. Was ist das Problem, wenn ich Fehlerkontrolle im Netzwerk implementiere?
Vielleicht ist ein Argument auch, dass das Netzwerk, wenn es eben möglichst gewohnt ist, auch gleichzeitig deterministisch bleibt. Das heißt, man weiß eben, was im Netzwerk entschieden, okay, ja, so könnte im Prinzip jeder Provider eben andere Mechanismen implementieren, die untransparent
sind. Was ist denn schwierig mit Flexibilität? Also was war eigentlich, das sind irgendwie drei Informatiker gewesen, und die haben gesagt, macht Fehlerkontrolle nicht im Netzwerk. Warum nicht?
Ja, das Netzwerk kann lügen. Zum Beispiel, ich gehe von der selbst nach, ich vertraue mir, den Netz aber nicht weg.
Genau, das ist es eigentlich. Also wenn sie jetzt sparen zu den, Schlinn hat es schon erwähnt, das ist der Punkt, auf den Source haben wir geklagt. Die haben gesagt, die Enden müssen es ja sowieso nochmal implementieren. Wenn ich jetzt wirklich eine fehlerlose Datenübertragung haben will von A nach B, dann habe ich zwischendurch irgendwie 1000 Router, die zu irgendwelchen ISPs gehören, die sind vielleicht ganz linke Hunde, die würde ich nie unbedingt meinen Fehler vertrauen eigentlich, dann muss ich meine Fehlerkontrolle sowieso nochmal machen. Ja? Ganz einfach eigentlich. Ja? Sprich, wenn ich sie im Netz habe, dann ist mir das völlig egal, ich kann sie nur noch mal umsetzen an den Endpost. Ja. Also wenn ich sie habe, dann ist sie wohl drin und dann zu viel. Und dann kommt eben noch dazu die ganzen Argumente, die unten kamen, Flexibilität, das Netzwerk wird schwieriger, irgendwie sind viel mehr Funktionen drin und so weiter. Braucht vielleicht auch nicht jeder Endpost und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ursprüngliche Argument war einfach nur, dass wenn eine Applikation mit einer anderen Applikation spricht, keine Ahnung, meine neue tolle Software, die ich geschrieben habe, spricht mit irgendeiner neuen anderen tollen Software, die ich irgendwo hingeschickt habe oder die ein Kollege von mir hat. Und wir wollen also möglichst fehlerlosen Datenaustausch haben, dann müssen wir uns selber darum kümmern. Also es kann völlig egal sein, was ein Netzwerk macht. Das kann man auch nicht falsch machen, der uns nicht gefällt. Und deswegen wollen wir das sowieso mal umsetzen. So, das war das ursprüngliche Argument. Und das hat sich auch so durchgesetzt. Es war 84, wie gesagt, da gab es das Internet ja fast schon so. Und die haben halt irgendwie gesagt, naja, also wir sollten ruhig auch dafür sorgen, dass solche Funktionalitäten nicht ins Netzwerk wandern. Einfach weil das Quatsch ist. Es ist redundant, ist also unsinnig und dann eben noch die ganzen Argumente, die jetzt schon fast in die Bücher Richtung kamen, was dann eben passiert ist, dass ich also inflexibler werde. Ich habe vielleicht irgendwie Applikationen, die brauchen gar keine Fehlerkontrolle, die brauchen vielleicht auch keine wilden Sicherheitsgeschichten oder sowas, die brauchen vielleicht sowas alles gar nicht. Und deswegen bitte also das Netzwerk möglichst mit solchen Sachen nicht behaften. So, das war das Ende im Prinzip, wie es von Source wie geklagt geschrieben wurde. Jetzt kommen nochmal die ganz kurz zwei, drei Sätze dazu. Also wie gesagt, es geht darum, dass man Funktionen sinnvoll platziert. Und es kam ja auch schon so Sachen. Die einen hat gesagt, irgendwie, es wäre vielleicht teurer, sowas mit Internet zu wünschen. Die anderen hat gesagt, es wäre günstiger, weil dann müsste das Paket nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Ne? Das wäre so ein klassischer Performance-Aspekt, dass ich sage, wenn zum Beispiel ein Netzwerk so dermaßen schlecht ist, ja, und ich habe zum Beispiel 100 Zwischenstationen für jedes Paket. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein blödes Ding irgendwie korrumpiert wird, ist irgendwie 50-50 oder so. Da will ich nicht erst, dass das die 100 Post irgendwie abschüttet, um dann zu merken, ups, dann vergibt es die kaputt. Dann will ich vielleicht eher sowas haben, wie das im Netz habe. Das wäre so ein Performance-Trade-off. Also ich sage, okay, also wenn eine Funktion offensichtlich aus Performance-Gründen besser im Netzwerk aufgehoben ist, dann packe ich es auch im Netzwerk, aber sonst nicht. So, das war noch die einzige Einschränkung, die sie geliefert haben. Die ist natürlich auch schon wieder fast ein Totschlagargument für tausend andere Sachen, aber wollen wir uns jetzt mal nicht zu sehr verwirrschen am Anfang. Ne? Wie gesagt, Redundanz vermeiden, Funktion sinnvoll platzieren und eben auch eine möglichst generelle Basis liefern. Das haben also Source in 84 geschrieben, die haben gesagt, wenn ich dann halt irgendwelche Funktionen reinmache, dann mache ich es vielleicht anderen Applikationen wieder schwerer, mit diesem Netzwerk etwas Sinnvolles anzustellen, weil vielleicht da sind Funktionen drin, die sich vielleicht sogar behindern, stören und so weiter und so fort. Also eigentlich, wenn man sowas wie klar gelesen hat, hat man schon einiges gelesen über solche Erfahrungen. Wie kommt an. So. Und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen an, in welche Richtung das denn gegangen ist. So durch Lessig, wie gesagt, Van Schewig, Fischmann. Die haben so, eigentlich so seit 2000 haben die geschrieben, im Bereich Netzwerkneutralität. Und wie der Name schon sagt, Netzwerkneutralität ist ein schicker Begriff. Ne? Deswegen haben sie alle wahrscheinlich sogar schon ein Bild davon, was das irgendwie sein könnte. Und die haben halt dieses End-to-End-Argument aufgegriffen. Der Rest hat gesagt, End-to-End ist echt eine feine Sache. Sollte man auf jeden Fall weiterbehalten. So ein bisschen Fußsache. Und Barbara und Schäfer hat dasselbe gesagt und Fischmann auch. Und die sind eben in diese Richtung Flexibilität gegangen. Ne? Gucken wir uns das nochmal genauer an. Die haben gesagt, naja, also im Prinzip, was natürlich das Schöne ist, wenn man 2004 oder 2000 über das Internet schreibt, ist, dann hat man schon eine Menge gesehen. Es sind wirklich viele Ressourcen wie den Clark, die mehr oder weniger noch ganz am Anfang standen, als noch gar nichts klar war, so richtig. Ne? Das hätte ja auch in die Hose gehen können, wo hätte irgendwie sein können, dass proprietäre Anbieter irgendwie den Markt völlig übernehmen, dass das Internet völlig irrelevant wird, also wirklich nicht alles passieren könnte, aber nicht passiert, das Internet wurde also ein Riesenhit. Alles im Internet, und das wird ihnen hängen mittlerweile. Und gut, was jetzt also zum Beispiel Barbara Schäfer gesagt hat, ist, es gibt also heterogene Bedürfnisse an den Enden, es gibt so viele Enden mittlerweile, also Leute, die jetzt an irgendwelchen Endbilden sitzen, die wollen alles Unterschiedliches und die wollen sicher alle nicht das Gleiche haben. Und ich habe auch nicht mal eine Ahnung, was die in einem Jahr wollen. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung hingeht. Und von daher ist es auch sinnvoll, wenn ich sage, das Netz soll also möglichst wenig tun, was also mit zukünftigen Entwicklungen irgendwie interferieren könnte. Ne? Also sprich normativ die Aussage, Innovation soll an den Enden stattfinden und nicht im Netzwerk. Und deswegen End-to-End. Das war so die Kernidee. Ne? Denn Innovationen, die Enden sind immer so innovativ, da gibt es immer irgendwelche Innovatoren, da gibt es noch ein paar Beispiele, zum Beispiel sowas wie Hotmail, das wird von Israel entwickelt, der 16 Mal das gemacht hat, hat seine Microsoft gekauft, ist jetzt Multimillionär geworden. Was jetzt noch, wenn ich vielleicht noch eine Innovation an den Enden so? Das ist eigentlich immer ein relativ schneller Chef zu erspielen. Vielleicht fällt mir heute ein. Weil es ist eine Innovation im Internet passiert ist, was von den Enden gekommen ist und nicht von den Netzwerkbetreibern. Weil das ist ja der Unterschied zum Telefonnetz. Ne? Also ein Telefonnetz, da kann Ende gar nichts machen. Da kann es ja nur mal wieder verbunden werden. Basta. Ne? Und alles, was ich irgendwie an Funktionalitäten einbauen will, wird schwierig. Fällt dir mal was ein? Ja?
Skype.
Skype? Ja, okay. Ja?
Also ICQ oder zum Beispiel auch von
AOL. Ja, das ist großer. Ne? Also wir sind ein kleiner Laden, ein Typ, der das entwickelt hat. So. Noch welche Ideen? Also außer ein guter Kommunikationskram halt. Ne? Okay, Internet ist ja irgendwie an. Noch Ideen? Ja?
Naja, es gäbe da vielleicht noch Peer. Diese wissenschaftliche Suchmaschine, die von DAI Labor entwickelt wurde. Mhm. Und die offensichtlich auf Genbasis selbstständig nach Communities schafft und nach Publikationen sucht, die im Interessensgebiet des jeweiligen Anwenders liegen.
Aha, okay. Klingt interessant. Also ist auch eine verteilte Anwendung praktisch, ja.
Auf Anwendungsebene. Ja, so ein Anwendungsbereich. Also kommt irgendwie so aus der verteilten künstlichen Intelligenz, war auch schon ein paar Mal in den Medien.
Mhm. Peer, ja.
Okay. Ja, P-I-A.
Ja?
Pia.
Pia, ah, wie Pia, also Vorname.
Kann man auch von mir aus
erreichen. Ja?
Ja,
okay. Muss ich mir mal anschauen. Na gut, alles klar. Also wie gesagt, ich meine, da ist schon was dran, ne? Klar, also Innovation kommt schon normalerweise irgendwie von irgendwelchen Leuten, die halt an den Rechner sitzen und irgendeine gute Idee haben, die bauen eine Anwendung. Und das ist schon ganz schön, wenn die eigentlich machen können, was sie wollen. Also wenn ich nicht sämtliche Funktionalitäten mit direkt über den Rechner habe und mit jedem, ich muss mit jedem ICQ reden, mit jedem ISP, mit jedem Routerhersteller, ich ständig mit Cisco verhandeln, dass die jetzt in den Router als nächstes reinbauen, damit ich irgendwie meine Applikation laufen kann. Also wenn ich, wenn ich eine einfache IP-Ebene habe, das ist schon ganz günstig, weil dann eben viel drauf passieren kann. Und was ist das Problem vielleicht mit so einer einfachen IP-Ebene? Also, eine andere Metapher wäre zum Beispiel, ich habe irgendwie einfache Basisbausteine, ja, und zwar nur die allereinfachsten Basisbausteine. Also Best Effort, also ich schicke ein Datenpaket einfach von A nach B, wofür die Daten ankommt, interessiert mich nicht überhaupt. Also sehr einfache Bausteine. Und darauf kann ich halt große Sachen machen, Innovation, ich habe unglaublich viel Flexibilität. Was wäre das Problem?
Ja. Ja, man muss natürlich gewisse Funktionen, die darüber hinausgehen, muss man halt eben selber implementieren. Das heißt, man muss auch, wenn man verschiedene Protokolle hat, die ähnliche Features haben, die jeweils in der Rede implementieren. Und das andere Problem ist natürlich auch, dass wenn der Traffic eben, wenn das Netzwerk, die Applikation immer gleich behandelt, dann kommt das eventuell nicht den unterschiedlichen Bedürfnissen der Applikation zu. Weil eine Voice-over-IP-Applikation hat andere Bedürfnisse als der
Webdriver. Stichwort?
Ja, Stichwort Quality of Service,
ganz genau richtig. Ja. Quality of Service ist natürlich nicht implementiert, weil ein Protokoll, also ist rudimentär implementiert. Es gibt so ein Feld, den Flag, was er sagt, behandle mich bevorzugt oder behandle mich nicht bevorzugt.
Aber das ist sehr primitiv.
Es gibt keinen Routerhersteller, der jemals noch mal irgendwie überlegt hat, das Ding zu implementieren. Von daher, ja.
Ein anderer Aspekt sind vielleicht die ausgehenden Ressourcen, wenn man sich da das vom ausgeschöpften Experiment erklären lassen, ja, dann muss man halt das erweitern.
Ja gut, das ist ja, ja, ich habe vorhin schon erwähnt, ne? Das war das praktische Problem, was sich jetzt ergibt. Ne? Ja gut, kann man natürlich auch sagen, das ist dann schwierig, wenn man ein Protokoll hat, worauf man sich geeinigt hat, dann steht man natürlich nach 10 oder 20 Jahren drunter ab, wenn man das nicht mehr so ist, wie es sein soll. Aber gut, das ist, ja, das ist schwierig, ja.
Also was diesen Fleck angeht, ich weiß nicht, wo ich das in letzter Zeit gesehen habe, aber ich habe bei irgendeinem Internetdienstanbieter zumindest so eine Möglichkeit gesehen, dass man ein bisschen Geld extra zahlt. Ah, genau, ich weiß es wieder. Ich glaube, Kabel Deutschland bot da irgendwie so einen Extra-Service an, da zahlt man 5 Euro mehr im Monat, oder das reell ist. Ich weiß nicht genau, jedenfalls, die bieten dann an, dass bestimmter Traffic für einen gewissen Aufpreis bevorzugt behandelt wird, um dann zum Beispiel für Internetspieler die Ping erraten, möglichst niedrig zu halten.
Das ist aber das Medium bezogen.
Ja, gut, aber es ist. Naja, aber auf jeden Fall kommt es vom ISP-Provider, also das ist schon da.
Okay. Oder
lass es nachher auch nicht
mehr. Also, dann wird da irgendwie und ich denke mal, das war ein Problem, das zu reglementieren und zu kontrollieren, was da passiert. Also, man kann sich halt alles Mögliche hin und her schicken und am Ende halt irgendwie was damit machen.
Also dann zu die Kontrolle im
Netz sozusagen. Das ist dann gleichzeitig, das ist was man eigentlich will, ist gleichzeitig vielleicht ein Problem.
Ja, das ist auch ein Stichwort. Wir gehen mal weiter, kommt sicher irgendeiner der Folien, ich habe es gerade im Kopf. Okay, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, ne, was die drei sagen, Lessig, Franceschi, Frischmann, das sind vielleicht so die drei Wortführer. Es gibt noch ein paar andere, die so eine ähnliche Bresche schlagen. Wie gesagt, die sagen halt so, Router und so weiter sollten halt möglichst nichts machen, was auf der Ebene stattfindet. Ne? Und sich halt nur auf das konzentrieren. Und sich halt einfach nur IP-Pakete stumpf von A und B schieben. Und naja klar, ich meine, so Quality of Service Geschichten oder Congestion oder das ist natürlich dann schwierig. Also weil dann ist natürlich die Frage, ja gut, okay, irgendwo ist es dann eben nicht mehr so einfach. Ich kann nicht immer nur einfach sagen, ich hab das Haus ohne Ende und schicke einfach ein IP-Paket durch die Gegend. Ich muss ja irgendwo von jemandem Router zahlen und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt vielleicht schwierige Trade-offs, zu denen wir gleich noch kommen. Ja?
Ich muss noch zu sagen zum Quality of Service. Klar, wenn man sagt, das ist ein Problem, mag auch sein, aber wenn man jetzt mal sich die Realität anguckt, meine, ich kann im Internet alles machen, hab da eigentlich. Wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeit sich anguckt, eigentlich klappt doch alles an der Hürde. Also, auch wenn immer mehr Leute pro Jahr ins Internet kommen, aber irgendwie kann man doch alles machen. Ich habe nie gesehen, dass heutzutage dass man nicht mehr seine Streams fahren kann. Also jeder fährt seine Streams, jeder macht was. Frage ist bei Unterbrechungen, will ich gar nicht bestreiten, aber ich meine, heute sollte ich das hochgehangen und sagt, es klappt dann gar nichts mehr, irgendwie, wenn man da jetzt nicht wieder macht. Aber es klappt doch alles. Also,
gut, sicher für unter einer ist okay, ne, wenn ich jetzt irgendwann Mission Critical habe, so, dann würde ich die NASA oder irgendwelche Signale von A und B schicken und gehen im Leben und so, wenn dann was von auch sind oder so. Und dann gehen Internetpakete verloren, wäre schon gut. Oder
sie haben nicht. Ich meine, es ist bei uns, ich glaube, alles ist ja auch nicht begrenzt. So, also ich meine, in China, da hat es ja schon den Schlag, dass da einfach die ganzen Sachen internationale Seiten oder sonst was einfach blockiert werden. Auch schon vorher. Also, geht nicht immer
über
alles.
Richtig, aber da haben wir jetzt auch wieder diesen Technikpunkt. Also ich sage jetzt für diesen Technikpunkt, da kommt dann wieder, klar, vor 10 Jahren ich auch gesagt, ja, Internet bricht jetzt dann, wenn mehr Leute kommen, aber heutzutage haben wir wieder Router, Übertragungstechniken, meine Werte früher als DSL gar keiner, da gab es 56 km/s oder so. Klar, da bin ich dann nicht dann da, da ging gar nichts. Und heutzutage, klar, irgendwo ist dann auch die Technik im Hintergrund, auf die man dann natürlich aufbaut, aber die Router, die werden auch mal schlauer, also die Router ja nur nicht über 150 Eckpunkte kann passieren, aber im Endeffekt sind die schon einigermaßen schlau, dass das Paket nicht einfach nur blind darüber schicken. Klar, die gucken auch schon, was ist am Herzen. Also, das ist natürlich nichts mit dem mehr zu tun. Also, die sind dann auch schon schlauer geworden, sage ich jetzt mal. Ja, nicht einfach nur so, ich habe das jetzt hier und schieb's einfach weiter, fertig. Ja. Also, irgendwo ist da auch da in der Richtung technisch jetzt was
passiert. Also, Simon sagt, Quality of Service ist jetzt nicht so das Megathema, so, ja.
Man muss natürlich diesem Auge weiter, aber ich würde jetzt nicht sagen, so, deswegen machen wir jetzt da so, schieben wir jetzt das Ganze end-to-end weg und machen jetzt da, dass da in der Mitte alles da gemacht wird. Also, so würde ich jetzt nicht sagen.
Vielleicht ein letzter Beitrag?
Ja, also Thema Quality of Service, denke mal, ist schon ein Riesenthema. Also gerade auch ein Bereich, also je mehr Applikationen man zu Hause über das Internet abwickelt, Fernsehen oder Telefon oder so, dann im Heimbereich ist es auch wichtig.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe Update zu laufen, Gentoo-System, kompiliert, zieht ohne Ende irgendwie Quellen und so, und ich will nebenbei telefonieren, ist schwierig, ne? Also normalerweise ist es ja nur abgehackte Verbindung nur, ne? Also wenn ich jetzt mal irgendwie FTP-Traffic oder sonst was, irgendwie meine Netzkapazität auslaste, dann habe ich zum Beispiel keine vernünftige ZG-Verbindung mehr. Ne? So. Das ist natürlich auch eine Sache, die bei mir natürlich. Ich könnte auch sozusagen meine Applikation so priorisieren, ne?
Das ist ja ein Prinzip, oder?
Also das ist selber machen an den Enden. Ja. Aber gut, ich meine, es gibt natürlich immer so was wie Peak-Zeiten, ne? Also sozusagen Spitzen, ne? Und dann ist das um 12 oder sowas. Da ist halt immer viel los, nachts um 4 ist gar nichts los. Ne? Und also wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht zu viel machen, wir müssen weiterkommen. So, jetzt einfach mal so abgebrochen jetzt. So. Vielleicht noch zu diesem Netzwerkneutralitätsding so. Also ich weiß jetzt, soll jetzt keine Karikatur sein, ist es auch nicht, aber es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also die Idee ist halt irgendwie so, man lässt sich zum Beispiel, also Internet macht nur Datenübertragung, nichts weiter, ne? Und an den Enden, da finden die ganzen Innovationen statt. Und so soll es sein, bis in alle Zeiten, das sind keine Probleme, das ist alles gut so wie es ist. Ne? Mittlerweile ist es auch schon der Meinung, na gut, so ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Also man denke da zum Beispiel an sowas wie Botnetze, die ja spenden wir dieses ganze Jahr und so weiter und so fort. Ne? Man denkt an irgendwelche Viren, keine Ahnung, 2004 der Sassa-Virus oder sowas, der kommt natürlich auch von so einem Ende, ne? Aber das Ende ist halt nicht so wie früher vielleicht, als das Internet gerade irgendwie entwickelt wurde. Und da gab es also, es gab eine Zeit, da hatte das Internet genau vier Unis, die da dran hingen. Ne? Das war also alles in Amerika, ich glaube also in
Westküste zwei, da gab es in der Mitte noch einer und über die Ostküste gab es noch einen. Und da gab es natürlich nur vertrauenswürdige Enden. Da hingen halt irgendwelche Researcher dran, so. Die Datenverbindungen waren total langsam, sowieso. Das ging natürlich alles über das Telefonnetz. Und da gab es eben noch nicht so böse Enden, die wir jetzt natürlich mehr haben. Ne? Also ist ja auch klar, warum haben wir Firewalls, warum haben wir, was weiß ich, Firewalls zum Beispiel. Aber wie gesagt, könnte ich hier jetzt weit kommen? Also das ist sozusagen so ein bisschen so, wenn man es dann also kurz interpretiert, dann kann man sagen, naja gut, so Netzwerkneutralität, das ist schon immer, ist eine Metapher, die ist sicher auch ganz gut, um zum Beispiel Reportern zu erklären, was die Probleme sind, die wir zum Beispiel am Anfang auch mit den vier Fallbeispielen ein bisschen gesehen haben, was da Probleme geben kann. Aber es ist vielleicht nicht so ein Totschlagding, wo man sagen muss, ja, heute das Netz muss immer neutral sein. Da kann man sich zum Beispiel fragen stellen, okay, was bedeutet Neutralität? Also, ist natürlich völlig klar, da ist es einfach zu beantworten. Was soll ein neutrales Netz leisten, was darf es leisten, was darf es nicht leisten? Ja.
Aber wenn man das Thema Kosten mit reinbringt und sich dann so eine Art Regelsäule aufführt oder so, wenn man die Gleichung dann bezahlen muss, wenn da Pakete durchgehen, dann ist es nicht mehr neutral.
Also wenn alle das Gleiche sagen müssen, dann ist es schon neutral. Ne? Also es ist jetzt nicht die Idee, dass es alles kostenlos ist. Ne? Also das denkt man letztlich nicht. Okay. Nee, Gottes Willen. Also wäre auch albern, da wirklich auch die ganzen Güter bezahlen und die Leitung, keine Ahnung, unter die Kabel verlegen und so weiter und so fort. Kostet ja alles was. Die Idee bei Netzwerkneutralität ist, wo wir jetzt schon beim Thema sind, ist, dass praktisch, wenn ich einen Service einem anbiete, dann muss ich auch einen anderen anbieten zu denselben Konditionen. Ne? Das ist so etwa der Kernproblem, den wir haben. Aber dann ist es natürlich immer so, wie es so ist mit so einer schwammigen Metapher, da kommen natürlich unglaublich viele Leute, die unglaublich viel dazu zu sagen haben. Und dann kommen die wildesten Sachen damit rein. Zum Beispiel, dass man eben sowas denkt auf einmal, ja, die war ganz kostenlos oder so, das ist vielleicht gar nicht so. Es gibt dann, ganz kurz noch vielleicht, gab es vor zwei Monaten, glaube ich, nach dem Bibel-Ding, das war da ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und da ist die FCC auch, macht eine Inquiry jetzt, also eine Untersuchung, eine förmliche dazu, und guckt also genau, okay, was hat Comcast da irgendwie für Scheiß gebaut, müssen die jetzt dafür zahlen, da brauchen wir den nochmal irgendwie jetzt worauf eingepassen. Und daraufhin hat sich eine Gruppe gebildet, die nennt sich Net Neutrality Squad. Die haben eine Mailingliste, die ist sehr lesenswert, also wenn ich da angemeldet, ist mal schön, da mal aufzugucken. Die sagen im Prinzip, nein, wir müssen halt irgendwie selber aufpassen. Ne? Also wenn die ISPs von Quatsch machen, so, dann müssen wir halt gucken, okay, wir müssen das halt auch merken und dann wollen wir vielleicht auch unter dem hier und dann wollen wir vielleicht auch irgendwie mal, hey, das ist ein ISP, der macht halt Quatsch, der macht hier irgendwie mal über TCP-Verbindungen hin. Dass man das irgendwie prüft und irgendwie einfach ein bisschen kontrolliert, was die ISPs tun. Weil normalerweise, man guckt ja noch nicht mal, wie schnell ist eigentlich eine Internetverbindung. Also man sieht dann vielleicht im Browser, so, wenn man den Download sieht, wie schnell ist der oder so. Aber normalerweise guckt man das nicht irgendwie über 24 Stunden. Wie ist genau das Profil, wie sind meine Spitzenzeiten, was ist die Mindestverbindungsrate, die ich habe und so weiter und so fort. Ne? Kommen wir auch später nochmal dazu. Ja, also wie gesagt, Net Neutrality Score, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich lesenswert. Also es ist eine E-Mail-Liste und alle E-Mail-Listen sind immer sehr aktuell, sehr meinungsbeladen, aber durchaus auch interessant. Also viele Techies auch drauf unterwegs, ja.
Zum Thema Wegezoll war es auch lässig, der gesagt hatte, dass er irgendwie so zum Beispiel ein Allgemeingut wie eine Straße irgendwie als frei bzw. neutral ansieht, wenn alle dafür zahlen, für alle das Gleiche. Wenn jetzt irgendwie von der Coca-Cola Corporation gebaut ist und Pepsi-Mitarbeiter dann das Doppelte zahlen müssen, dann ist das eben, er hat das genauso geschrieben, dann ist das eben seiner Ansicht nach weder neutral noch frei.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Also das ist eigentlich der Punkt, den lässig gemacht hat. Und der hat jetzt, wie gesagt, so, das ist praktisch schon fast wie so ein frei geworden, der übergelaufen ist. Oder? Weil unglaublich viele Leute, unglaublich viele, das jetzt haben, noch ein Paper ohne Ende dazu. Und es ist manchmal schwierig, dann auch zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich noch normal, was ist jetzt schon dafür so richtig so auf dem Kennen. Okay. Kommen wir weiter, gucken wir uns nochmal genauer an, wie das eigentlich ist. Mit dem zuverlässigen Datentransfer. Ja. Source-Side und Clark sind ja nun nicht unkommentiert gegeben, also es gab also einige, die sich dazu geäußert haben und gesagt, okay, ja, was ihr da gemacht habt, ist ja gut und schön, aber so richtig ist es vielleicht auch nicht. Fehlerkontrolle findet auf Transportebene statt, nicht auf Applikationsebene. Warum könnte das denn sein? Weil eigentlich ist es ja das End-to-End-Prinzip gesagt, alles muss sozusagen an den Enden stattfinden. Ne? Und mein TCP, meine TCP-Implementation, dann natürlich das nicht selbst unbedingt ein Ende. Ne? Also ich bin eigentlich das Ende. Ne?
Weil TCP sind nicht das Ende.
Ja?
Ja, natürlich. Ja, und ich überprüfe das auch am Ende, ob Fehler vorhanden sind.
Ja, okay, weil dann ist es auch Prüfung.
Das ist ja eben auch der Grund, dass das dann eben so ein Abstraktionsschicht ist, dass die Applikation sich eben darauf verlassen kann, dass eben aber die Daten, die sie erhält, in dem Sinne korrekt sind.
Aber Sie haben es gerade gesagt, man verlässt sich ja nicht drauf. Ich verlasse mich darauf, dass die TCP-Implementation auf mein Betriebssystem von vernünftig funktioniert. Es könnte auch gut sein, dass das irgendwie das Microsoft zu seinen Dienstabartes irgendwie mal was Kleines reingebastelt hat. Keine Ahnung, ein Call Home oder so, Feature. Und selbst bei TCP vielleicht durchaus so schnell. über Google der Bitmap-Applikation. Ne?
Ja? Womit wir wieder beim Thema Open Source werden.
Ja, schon wieder. Ja klar, also vielleicht auch nur an Sie appellieren, ne? Ja, die Informatiker. Also ich meine, wer wüsste, das ist selber schuld, ne?
Ich habe immer nicht die Bibliothek, um das Gehen.
Aber eine andere Sache ist natürlich, ich meine, würden Sie das Betriebssystem suchen und gucken, ob der TCP-Stack vernünftig implementiert ist? So?
Das haben wir schön mehrfach gemacht, also bei der Microsoft.
Ja, das ist so. Das ist natürlich normal.
Ja. Es ist jetzt meine Naivität, dass ich den anarbeiten darf. Ja. Aber ich glaube, wenn der Sicherheitslücke für den TCP-IP-Stack in die Verlinkung wäre, würde ich eher auffliegen als im Windows-Kernel. Wenn Sie Windows-Kernel auffliegt, dann in Form eines Virus,
dann wäre es schon passiert. Wer von Ihnen laden Sie sicher manchmal Software erst noch hin oder so? Wer von Ihnen schon mal Prüfungen irgendwie benötigt? Auch einige.
Das macht ja Attitude automatisch.
Wer macht das automatisch?
Attitude
okay, automatisch.
Und E-Merge macht das auch automatisch.
Aber könnte ja auch kommuniziert sein. Okay. Aber es gibt eine ganze Menge Leute, die es nicht machen. Das heißt, man sieht sich hier richtig Kram. Ich glaube, das wird schon richtig ankommen. Also egal, wer das jetzt damit rumgemacht hat, die Idee. Aber sowas wie Fußzone oder irgendwas vielleicht nur.
Ja, aber das ist schwer. Das ist ja so ein Buch. Nur ein gewisses Placebo, weil wenn ich jetzt irgendwie mir den Source Tower irgendwo herholen, daneben liegt halt irgendwie ein MD5-File, derjenige, der das kompliziert hat. Irgendwo steht doch in der Regel auch das MD5-File. Also,
gut, aber jetzt kannst du ja das Windows nicht auf meiner Kiste im TCP wirklich in den Kassel einstellen.
Ja, gut, das ist klar. Aber man braucht halt im Prinzip ein bisschen fortgeschrittene Methoden, wie das zum Beispiel Debian macht, dass sie dann halt im Prinzip die Public Keys direkt mit ausliefert, und ich das dann eben wirklich über Kryptographie verifizieren kann.
Aber auch, ja genau, aber auch da findet es dann halt Ende statt. Ne? Also ich vertraue auf jeden Fall TCP nicht. Ne? Ich sage, ich bin die Aptitude, oder die Applikation immer heißt, und ich mache allen Kram sozusagen, wenn ich sicher mache, dass alles gut ist. Ja. Und wenn ich TCP vertraue, dann habe ich schon wieder irgendwie das delegiert. Ne? Also sprich, ich mache es natürlich, weil ich nicht ständig TCP neu implementieren will oder sowas. Ne? Also als Applikation will ich jetzt mir natürlich das Recht, wenn ich Bibliotheken habe, die haben keine Ahnung, so. Dateitransfer oder sowas, da mache ich mir keinen Gedanken drum. Und natürlich auch, ich vertraue natürlich meiner Kiste ein bisschen mehr als anderen Kisten. Also, obwohl in der Windows-Kiste vertraue man vielleicht nicht so sehr in der Linux-Kiste. Ne? Mac-Kisten sind auch nicht noch was mit drin. So, also, die haben halt diesen DSD-Kernel, da gibt es eigentlich auch nicht so viel. Weißt du, also, ich schieße auch keinen. Ne?
Ja? Zum Error-Checking wollte ich noch was sagen. Dass die Applikationsebene auch mal Error-Checking macht, ist gar nicht ungerechtfertigt, weil auf diese Ebene wird gecheckt, ob das Paket richtig übertragen wurde. Mhm. Auf Applikationsebene, zum Beispiel bei Software, checke ich nicht, ob die Software richtig übertragen wurde, sondern ob es die Software ist, die der Hersteller der Software ursprünglich ins Netz gestellt hat. Das heißt, das sind zwei ganz andere Dinge, die ich da eine Fehlerkorrektur mache. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das Argument war, wie das halt der Redundanz ist, dass man auf TCP-Ebene oder Applikationsebene checkt. Ich meine, es ist halt keine.
Ja, okay. Ja, das ist applikationsspezifisch und nicht transportspezifisch.
Ja, damit hat die Transport-Ebene gar nichts zu tun. Das ist ja die Transport-Ebene völlig egal. Ne? Und es geht ja wirklich um den Dateitransfer. Ne? Also, wie gesagt, wenn ich es ganz ernst meinen würde, dann müsste ich von selber, ich sozusagen, mich hinter so ein bisschen erzählen. Ne? Danke, ich will ganz sicher sein. Und ansonsten sage ich halt, ja gut, ich vertraue meiner Applikation, das ist auf meiner Kiste. Oder ich gehe noch weiter und ich sage, ich vertraue sozusagen meinem TCP. Ne? Dass der das schon richtig macht. Macht man natürlich auch normal. Also, weil ich meine, wer würde denn irgendwie ernsthaft sagen, er implementiert jetzt irgendwie seine Fehlerkontrolle neu, weil TCP nicht vertraut. Ne? Noch dazu auf einer Gentoo oder auf einer E-Mail-Kiste. Also, da hat man ja auch kein Wort. Ne? Windows vielleicht schon eher.
Naja, wobei, das ist ja auch ein Aspekt für Virtual Private Networks, ist, dass man da dann eben auch für die, dass man dann zum einen Kryptografie vom Datenverkehr haben will und auch die Authentication vom
Datenverkehr. Ja. Okay, das sind aber eine schöne Sache, kann man gleich nochmal zu, wenn wir über Overlays sprechen. Ups, Entschuldigung, das ist natürlich gehört, aber jetzt eingestellt.
Aha.
Na gut, okay. Das wäre jetzt nochmal so ein anderer Punkt, dass ich halt sage, okay, was sind eigentlich die Grundbausteine, mit denen ich reden will? Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ein Netzwerk soll zum Beispiel nicht Fehlerkontrolle geben oder sowas, ne? Dann soll ich fragen, ja, was soll denn ein Netzwerk geben? Okay, jetzt stehe ich schon in Antwort. Vielleicht kann man auch kurz darüber sprechen. Irgendwie. Wie sieht es zum Beispiel auch mit Routing? Warum ist Routing ein Netzwerk? Und nicht an den Enden.
Ja, ganz einfach, weil ich habe halt Verbindungen, zum Beispiel, wenn die eine Verbindung halt gekappt wird, dann muss die Weiterleitung im Netzwerk erfolgen, das kann kein End-to-End-System leisten.
Aber ich könnte ja jetzt ziemlich genau sagen, wie ich das Ding gerutet haben will.
Ich habe doch keine Ahnung, wie weiß ich nicht, in Neuseeland, welche Router da sind.
Ja, eben, Sie haben einfach so, okay, das ist ja irgendwo speichern. Ja, das ist denn die Antwort, ja? Sie haben einfach keine Ahnung, wie es dann im Internet aussieht. Deswegen können Sie das Routing nicht an den Enden machen. Deswegen machen Sie es im Netz noch. Aber vielleicht wollen wir beim Thema Overlays machen. Das ist ja so ein Overlays. wo ich sage, ich mache das Routing an den Enden. Ne? Also ich sage nicht sozusagen, ich überlasse dem Netzwerk die Entscheidung, wie es routet, sondern ich sage selbst, wie es routet haben will. Ne? Dafür braucht man natürlich eine Oberlichtstruktur, sprich ich brauche auch einen Dutzend Server, die irgendwo rumstehen oder sowas, aber sowas gibt es. Ne?
Ja, oder als Beispiel dafür auch Skype, dass sich im Prinzip sein eigenes Routing-Overlay generiert und dass eben mit alle NAT-Gateways und Paketbildern wird.
Ja, das war auch gut. Also, ja, klar, es gibt sozusagen Argumente dafür, dass man Routing an den Enden implementiert, mehr oder weniger, oder durch solche Overlays, aber die haben auch wieder als strikten technischen Sinne, denn Overlays ja keine Verletzung des End-to-End-Prinzips, weil ich habe ja wieder Enden sozusagen überall im Netzwerk zu stehen, die praktisch ihren eigenen Kram dann machen. Ne? Und na gut, Sie haben es gesagt, warum Routing im Netzwerk normalerweise eine Webseite aufrufen, dann ist Ihnen herzlich egal, ob die jetzt über New York kommt oder über London oder Brüssel oder sonst wo, das gefällt sogar noch so ein Thema wie die Webseite. Und da ist Ihnen wahrscheinlich auch die Latenz wahrscheinlich egal.
Ja, das Problem ist außerdem noch, dass so ein Router die ganze Zeit online sind, das heißt, dann
ändern sich ja auch die Netzwerke. Ja, also kurz, Routing ist für das gut auch oben im Netz. Ne? Ja? Wenn man nicht sowas wie zum Beispiel so Ausfallsicherheit der Router, dass sie sich halt neue Routen suchen, ihre Tabellen dann irgendwie lokal sich schneller updaten, als irgendwie alle Endgäste informieren und so weiter. Von daher Routing natürlich unter dem Netz bringen. Ne? Hier ist auch eine Congestion Control, also die mir sich halt wirklich natürlich das Interface, ja.
Also überlassen, das ist auch wichtig, dass die Router das wissen, weil ich kann, wenn ich am Ende sitze, sehe ich ja noch nicht, erstmal nicht, ist jetzt da ein Router in Neuseeland, wie gesagt, oder überlastet, ja. Wie soll ich das mitkriegen? Dann müsste ich auch wieder Informationen kriegen, die müsste durchs Netz geschickt werden, was ist, wenn die nicht ankommt? Also sind die Router viel schneller, die sagen, ich bin voll, bitte mal jetzt hier kein Transfer, sondern dann lassen sie untereinander reden, sage ich jetzt mal. Das ist andersrum, geht sich anders. Also wie würde ich das im Ende implementieren? Soll man mal erklären, wie das jetzt geht, weil jetzt bei 3-4 Routern kein Problem, aber vielleicht so bei die Millionen, die wir da haben, geht das, glaube ich, irgendwie nicht so wirklich.
Okay.
Soweit
ich weiß, ist
das
ein TCP-Standard implementiert.
Fällt jemand dazu was ein vielleicht?
Es gibt ja die Flusskontrolle, es gibt ja zwei Kontrollen. Eine bei TCP drin und die andere ist, glaube ich, die Konkurrenz.
Ganz bei den Routern. Ganz kurz mal zu diesem Slow Start vielleicht. Hat dazu irgendjemand noch eine Idee? So, für den Slow Start Algorithmus? Vielleicht ein Problem des Slow Start Algorithmus? Also, können Sie mal ganz kurz erklären, was der Slow Start Algorithmus macht?
Ich habe den Namen die Acknowledgement-Nachricht kommt zu den Netzwerkpaketen, oder die beiden kommen zu den Netzwerkpaketen, doppelt man die Anzahl der Pakete, die sollen mal eine Schwelle erreicht ist, um die Entsetzung. Oder so eine schnelle Zielgeschwindigkeit zu senden.
Okay, also klassisch an den Enden zu machen.
Ja, es basiert aber halt eben, ich weiß nicht, vielleicht ist das so, worauf den Haus jetzt. Basiert eben auch so ein Ausloten von dieser Bandbreite, die man halt
hat. Also das ist ein Performanceverlust.
Ja, das ist zum einen das, das selbe Netzwerk kennen. Auf der anderen Seite verändert sich natürlich auch irgendwie die Netzwerkgegebenheit im Verlauf von der Verbindung, was natürlich irgendwie das Netz selber in dem Sinne besser weiß und von daher vielleicht auch besser managen kann.
Vielleicht auch das Problem? Ganz anders. Wir waren schon mal in der Nähe des Problems. Also Slow Start ist an den Enden implementiert. Okay, was macht denn jetzt zum Beispiel irgendein Hacker in Russland, der sich denkt, Slow Start ist mir doch völlig egal. Ich schicke die Pakete so schnell, wie ich will, und zwar die Zeit voll kann er. Was ist dann? Ja, das ist der ganze Punkt, läuft die Platz. Ne? Weil die Enden müssen sich echt verhalten. Also da kommen wir zum Vertrauen, zum umgekehrten Vertrauensproblem. Nicht nur die Enden können dem Netzwerk nicht vertrauen, das Netzwerk muss sich über die Enden vertrauen. Und das ist sicher heute mehr als zu den Zeiten, wo es 4 Router gab.
Ja, genauso sitzt, hat TCP auch so ein bisschen Flusskontrolle. Das heißt, ich kann dann eben als Empfänger auch regulieren, wie viel der Sender mir schickt. Wenn man jetzt wie in den vergangenen Jahren häufig der Angreifer dann meine DOS-Attacke UDP benutzt, habe ich keinerlei Einfluss mehr drauf. Das heißt, dann muss das Netz in dem Sinne regulieren, dass ich nicht von dieser Datenflut überwältigt
bin. Also das Netz sollte in dem Fall sich nicht darauf verlassen, dass die Enden irgendwie freundlich sind und immer sozusagen das Netz nicht irgendwie überfordern, sondern das Netz sollte sich selber nicht darum kümmern, dass sie nicht irgendwie zusammenbricht vor Paketen. Ja?
Ja, aber ein Student hat mir doch manchmal riesen Pakete bekommen, wir sind nicht mehr schicken.
Ja, gut, das war lustig, ja? Okay,
das ist eigentlich irgendwie kein Problem, also jeder normale Server steht hinter einer Firewall und die könnte auch irgendwie so eine UDP-Schicht kontrollieren.
Ja, aber das ist ja schon zwischen den beiden Enden. Das ist ja dann schon nicht mehr neutral.
Ja, dann muss man ja definitiv
was Ende bedeutet. Also nur weil ich vielleicht eine Applikation auf zwei Rechner verteile, das ist mir kein Ende mehr.
Also das Problem ist aber auch, wenn es ist ja schön, dass der Server allein dann nach Firewall steht, aber eben kannst du ja auch genauso gut mit Firewall dossen.
Ja,
also die Leitung einfach.
Vorstellig noch eine vor.
Super, wäre das gleich.
Oder einfach durchschneiden. Ja.
Also ich denke, wir fahren jetzt.
Wie sieht auch mit Caching im Multicast? IPTV. Solche Geschichten. Also müssen wir jetzt vielleicht gar nicht großartig darüber reden, oder? Aber vielleicht doch kurz.
Ja. Ja. Beim Multicast basiert das eben auf einer Kooperation des Netzes. Das heißt, man kann nicht mehr irgendwie zwischen zwei Enden das im Prinzip aushandeln, sondern damit das effizient funktioniert, muss eben das Netz in dem Sinne kooperieren, dass halt gleichen Traffic an verschiedene Hosts ohne Duplikation des Traffics eben
erschienen.
Genau, beim Caching. Ja, beim Caching ist ja genauso. Diese CDN basieren eben darauf, dass der Endhost eben den nächsten Cache-Server bekommt, was eben auch immer im Prinzip das Netz weiß, wenn das transparent sein soll.
Ganz genau so, ja.
Multicast ist ja auch mal
Das ist Broadcast, wie verwechseln.
Ja, das ist Multicast, es gibt direkt auch, weil er schon recht, hat Rolisch auch mal Ex-Folium gemacht.
Und das ist im Netzwerk erledigt?
Ja, es gibt Router, diesen Multicast-Router, da muss man jetzt nicht mehr, es gibt Softwarelösungen, okay, wo man das per Software macht, aber es gibt auch den Router, also direkt, okay, also muss man schon direkte Adressen haben und da verbunden sein, also an dem Netz da hängen. Und da passiert es dann direkt, dass man ja darauf sagt, ich möchte jetzt hier meine Fernsehübertragung haben und dann gab es nochmal unser Konzert vor Jahren. Und zwar dann lief es dann auch so ein Multicast-Router. Also da gibt es so eine Forschungsrichtung oder so eine Richtung, wo man da mal sowas implementieren will, auch im Netzwerk sozusagen.
Das läuft über IP und du hast auch einen Adressbereich, der dafür dediziert ist. Nur dieses Management von den Gruppen, Subscriptions etc. muss eben auf den Router
implementiert werden. Es geht darum, wir wollen ja die Frage stellen, ob das ja die Applikation macht oder das Netzwerk. Und Multicast wird im Netzwerk auch teilweise gemacht.
Ja, genau.
Also das wollte ich hier mit nur sagen, weil so jetzt ist es einfach wie nur das Ende und dann wird da was gemacht. Nee, da gibt es ja schon Router, die das auch können müssen, weil sonst geht es nicht.
Also kurzum, wir haben schon einige, um nochmal zur sinnvollen Platzierung von Funktionen, wir haben kurze Funktionen, die offensichtlich besser im Netzwerk aufgehoben sind als ein Handy. Aber das Netzwerk vielleicht mehr weiß, performanter ist oder vielleicht den Enden eigentlich vertrauen kann. Ne? Das heißt, einfach zu sagen, ich habe ein Netzwerk, das irgendwie nur Pakete irgendwie ausliefert und nichts weitermacht, das ist also eine relativ einfache Sicht der Dinge. Ich habe natürlich all solche Sachen, sind natürlich im Netzwerk hochrelevant.
Aber das Problem bei Multicast ist ja, dann muss ich ja einem ISP zugeschrieben sein, oder? Damit ich diese Fernsehsendung nicht kriege oder so. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei T-Online bin und Hansenet hat diesen tollen Multicast drauf und dann kommt ja selber dann nicht drauf, weil ich nicht in den IP-Bereich liegen würde.
Ja,
richtig. Aber das ist das Problem der Neutralität.
Ja, das ist natürlich neutral, klar, logisch. Ja. Aber die Congestion Control ist sicher sollte neutral sein. Oder? Oder sowas wie Routing ist auch nicht völlig neutral. Also wir kommen sozusagen jetzt in die Problemfeld rein, was ist neutral? Also wie soll Congestion Control oder Quality of Service, wie soll das neutral sein? Wie will man sowas neutral umsetzen und so weiter? Wenn es zum Beispiel einfach nur an sowas wie Zusicherung von fester Bandbreite, keine Ahnung, zu 99,999% der Zeit des Jahres oder sowas, ne? Für irgendeine bestehende Verbindung oder sowas. Ne? Das ist ein klassisches QoS-Ding. Ne? Das ist ein Quality of Service, die sagen, okay, du kriegst so eine Bandbreite mindestens das ganze Jahr mit einer Downtime von weniger als einer Minute pro Jahr oder sowas. Ne? Da muss ich das aber irgendwie umsetzen. Netzwerk. Ne? Und dann wird der ganze viel witziger, oder nicht witziger, aber es wird ja ganz anders, als es noch vor, keine Ahnung, 20 Jahren war. Ne? Spinn mal weiter.
Aber komm mal vor.
Was ist das jetzt schon wieder?
Ah, okay.
Gut. Ja, die Frage, okay, welche Applikationen werden halt dann begünstigt und welche werden benachteiligt? Also wenn ich die ganzen Funktionen, also Routing, Congestion Control, Quality of Service Caching, Multicast, Security zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Wo will man an die Ende legen? Oder will man sozusagen vielleicht auch ins Netzwerk legen? Weil zum Beispiel, gewesen, das amerikanische Militär zum Beispiel, hat die Sicherheit lieber im Netz, damit sie nicht an den Enden irgendwelche Cutter installieren können und der kein Scheib baut oder so. Deswegen wollen wir lieber ein Netz haben, was sicher ist für sie. Und nicht sozusagen ein neutrales Netz, was gar nichts macht in Bezug auf Sicherheit, und dafür aber die Enden, weil die Enden können sie vielleicht nicht vertrauen. Und wenn ich Software bei Microsoft kaufen oder so, den vertrauen sie garantiert nicht. Security, also Payment zum Beispiel, ne? Internet wurde ja nicht mit irgendwelchen Payment-Optionen gebaut. Das ist ja alles, was es jetzt gibt, ist natürlich einfach nur auf Applikationsebene und so. Aber könnte man überlegen, ne? Man sagt, sowas könnte man einbauen. Aber viele bezahlen alle irgendwie. Je nachdem, wie gerade zum Beispiel die Auslastung des Netzes ist, nachts um 4 Uhr mal weniger. Mittags um 12, wenn alle gerade ihre Daumen laufen haben oder sowas, oder Netze, E-Mails verschicken, Musik hören, bezahlt man vielleicht ein bisschen mehr. Es könnte alles adaptiv sein, könnte Optionen geben, all solche Sachen könnte man alles machen. Die Frage ist natürlich, welche Applikationen werden dann günstig und nachteilig. Ne? Und das ist eben ein Spannungsfeld, aus dem kommt man eigentlich raus. Also da muss man mal in eine Diskussion umgestiegen. Das Netz kann niemals vollständig neutral sein. End-to-end ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Wenn ich sowieso 1000 Server habe, die im Netz stehen, zum Beispiel diese AKMA-CDNs, also Content-Driven Networks und solche Sachen, die machen 20% des weltweiten Web-Traffics. Ne? Oder Internet-Traffics, meine ich. Dann habe ich sowieso schon ein Netz, was dermaßen verseucht ist, sozusagen, aus der heilen Welt der Netzwerkneutralität-Sicht. Da muss ich ja gucken, okay, was kann ich da jetzt noch dran machen? Gut, gucken wir mal weiter. Ah, ja, okay, wir haben es ein bisschen schon gebracht, ne, was ja so also ist, Verletzung des End-to-End-Prinzips. Also das End-to-End-Prinzip wird sozusagen eklatant ständig verletzt. Ne? Also selbst wenn Sie zu Hause sind mit Ihrem WLAN-Router, haben da irgendwie einen Network-Address-Transmitter drauf, bam. Man kann die ICDs nicht mehr direkt ansprechen, geht einfach nicht. Firewalls sowieso, Port-Blocking, sowas wie Port 25 wird eben geblockt von vielen ICDs, weil die keine Lust mehr haben, ständig die letzten Spam-Phone zu haben. Die Sachen werden gefiltert. Das passiert mittlerweile die Software, also die Kisten dafür gibt es schon. Ne? Man kann mittlerweile alles Mädchen machen. Also ISP-Ebene, die können alles machen. Die können gucken, also mindestens sehen sie natürlich, ob ein Traffic verschlüsselt ist oder ob er nicht verschlüsselt ist. Wenn sie ganz gemeint sind, sagen sie, verschlüsselt Traffic lassen sie gar nicht zu. Obwohl, das machen sicher wenige. Aber ansonsten wissen sie halt sofort, was da passiert. Welche Webseiten laufen da, welche Musik läuft da, sind das MP3, sind das Videos, was ist da? Was will ich jetzt zum Beispiel ein bisschen drosseln, weil zum Beispiel meine Kapazitäten gerade irgendwie eng werden? Welche Sachen, Traffic Shaping nennt man es auch. Network Management, das ist so ein bisschen der freundlichere Begriff dafür, weil natürlich, sobald irgendwie es der Regulator sagen würde, wenn ich die Bundesnetzanführer würde, okay, die dürfen nicht mehr DSP installieren. Dann sagen die eigentlich natürlich, ja, wir müssen natürlich unser Netzwerk ein bisschen managen. Ne? Was sollen wir denn machen? Also wir müssen ja auch gucken, dass das Ding funktioniert. Ne? Also dürfen sie natürlich den Endprinzip verletzen und dürfen ein bisschen managen. Die Frage ist natürlich, wo hört Managen auf und wo fängt sozusagen das Böse an? Ich meine, sowas wie, das müssen wir jetzt nicht nur unterhalten, sowas wie also einfach so TCP-Pakete, die so eine Verbindung kappen oder irgendwie einzuschleusen, ist natürlich einfach mal so gemein. Ja. Das hat nichts keine Network. Also, wenn ich die Datenrate runterdrossel, okay, so. Und wenn ich den Leuten vielleicht noch sage, dass ich ihre Datenrate eventuell mal runterfahre, so in bestimmten Spitzenzeiten oder sonst vielleicht auch okay, aber wenn ich es einfach nur so mache, ohne die Leute etwas zu informieren, schwierig. Also würde man sich aus dem hohen Bauch sagen, das ist nicht viel zu. Gut. Dann gucken wir uns mal an, wir hatten mal auch schon alles so ein bisschen. Es gibt halt Dutzende Intermediäre. Intermediäre, schönes Wort. Also Zwischenhändler, ist der deutsche Begriff. Ne? Also fängt an mit E-Mail-Servern, die es ja noch gibt, seit dem Internet gibt. Ne? Die sind ja wirklich auch klassische Zwischenstationen. Ne? Also natürlich sicherlich transparent, in dem Sinne, dass ich weiß, wo die sind und so. Aber die setzen sich auch zwischen zwei Enden und erlauben eben eine asynchrone Kommunikation. Da gibt es irgendwie Skype, HTTP-Proxys, Content Delivery Networks. AKMAI kennt ihr also die Geschichte mit den Content Delivery Networks. Also die kennt es. Vielleicht ganz kurz, bevor ich erkläre noch was.
Naja, AKMAI will im Prinzip Anbietern von Content, der sehr, sehr, sehr häufig nachgefragt wird, ihnen die Möglichkeit geben, das nicht von den eigenen Servern auszuliefern, weil die den der Last nicht standhalten, weil das vielleicht ein temporäres Ereignis ist, wie auch immer. Und bietet eben ein eigenes Netzwerk von Caches an, wo die Leute eben ihren Content ablegen können und wo im Prinzip der Endkunde, wenn er eben auf diesen Content zugreifen will, immer den nächstgelegenen Cache bekommt, von dem die Daten eben ausgeliefert werden. Und AKMAI hat eben entsprechend ein großes Netz mit entsprechenden Ressourcen aufgebaut, sodass sie da eben zu beliebigen Bandbreitenanforderungen eben
eben auch über die Spitzen geschrieben. Genau. Also ich denke mal zum Beispiel das Rätsel ein, was das irgendwie dann 0 Uhr freigeschaltet wird oder sowas, denke ich mal relativ offen. Ein wenig aus Wirtschaft.
Ja. Es gibt auch so für JavaScript-Toolkits oder so, die kann man da bei AOX aus dem CDN. Und da kann man halt diese JavaScript-Toolkits, die werden immer mehr verwendet auf den Webseiten und sind dann immer meistens ziemlich groß und müssen runtergeladen werden. Ja, okay. Und dann stellt man sicher, wenn alle dieses gleiche JavaScript-Toolkit benutzen, dass alles schon im Cache haben, im Browser-Cache. Und wenn dann auf eine neue Webseite kommen, die auch dieses JavaScript-Toolkit benutzen, dann haben sie es schon da und müssen sich erst wieder runterladen, weil sie alle von der gleichen URL geladen haben.
Aber das hat dann einen eigenen Browser-Cache, oder?
Ja, logisch. Ja, wenn du es einfach runterlegst.
Ja, gut, das kann man ja auch anders. Die haben halt irgendwie 1000 Dutzend, weil mit 20.000 Internet von halt Zahl ja ziemlich viele Server rausgeschickt. Kollegiert halt bei Internet Service Provider, da stehen halt in der Rechtsstelle rum und die haben halt alle möglichen Daten.
Ja, das kommt noch zusätzlich dazu.
Okay.
Das ist dann zu einer besseren Verbreitung von dem Toolkit zum Beispiel führt und die Seiten automatisch die alles gleiche Toolkit benutzen, schneller laden, weil sie sich nicht immer wieder nochmal runterladen müssen.
Ja, genau. Und wenn man das Ganze noch weiter spinnt, ich gehe jetzt einfach weiter am Text hier, dann ist natürlich auch so die Webhosting oder Social Network Sites. Ja, von uns bei StudiVZ. Nicht so viele. Ist ja komisch. Ich habe neulich gelesen, StudiVZ suchen, ob ich
dabei bin. Ich habe mich da
abgemeldet. Ich habe auch gelöscht. Ja, okay. Ja. Und Facebook oder so? Ja? Keine Leute. Zing, ja, bestimmt, das vermehrt wird. Aber das sind im Prinzip auch schon mittlerweile so auf der Intermediäre, wo halt sozusagen die Enden machen nicht mehr alles miteinander, sondern die haben halt irgendwie schon Dutzende Stationen. Also ich gehe jetzt den Stack ein bisschen hoch. Ne? Aber klar, da hat jetzt irgendwie StudiVZ hat das nächste mit keine Ahnung, TCP-Geschichten zu tun. So, ne? Aber da sind einfach schon mittlerweile ziemlich viele Parteien dazwischen. Einfach nur so. Okay. Ja, wie gesagt, dann kommen wir zur Realität des Internets. Die sieht ja ganz anders aus als das Bild, was wir vorhin hatten. Von den Netzwerkneutralitäts, normativ, ideal. Internet ist halt irgendwie mittlerweile überhaupt nicht mehr neutral, in allen möglichen Hinsicht. Also Traffic Shaping gemacht oder Zeug hält von den ISPs. Es gibt Dutzende Intermediäre, also Zwischenhändler, die irgendwas anstellen. Sei es jetzt sowas wie die CDNs, die transparent sind, oder eben nur sozusagen einfach nur ganz normale, klassische kommerzielle Anbieter, die halt eine Webseite haben und sonst irgendwas machen. Overlays, das sind eben solche Routing-Geschichten und so weiter und so fort. Dass sie alle sozusagen über das Internet rüberlegen und halt irgendwie Sachen machen, die ja, zum Internet einfach nicht leicht sind. Ich weiß nicht, was neutral ist, was nichts weiter kann als Datenpakete und kein Schaufeld. Ne? Und die Apps, naja, die haben halt oft mittlerweile schon eine massive Rolle. Ne? Also wenn ich mir das angucke, wie den iPod Touch oder sowas, dann kann das nicht viel, wenn ich es nicht noch mit Jailbreak. Ne? Das ist ja, da kann ich nicht viel drauf anstellen, kann ich jetzt nicht unglaublich die deutsche Applikation raushauen, das hat also Steve Jobs nicht so vorgesehen, ich weiß noch nicht. Und der ist dann darauf angewiesen, dass irgendwie die ganzen Services, die Apple damit irgendwie handelt, dass die noch funktionieren. Ja. Ja. Und die PCs, eigentlich mal so eine Windows-Kiste, kann man auch nicht mehr wirklich sagen, dass man Kontrolle drüber hat. Ne? Also das ist irgendwie viel ausgeliefert. Ne? Thema Open Source halt, ne? Man kann die Quelle angucken, kann nur die ganz großen. Ich glaube, es gibt an der Uni allerdings jemanden, der die Quelle angucken kann. Nein, Microsoft hat so eine Liste jedenfalls zu online. Irgendeiner kann sie jedenfalls, die machen Projekte mit denen zusammen, weil die Kunden noch nicht verändern haben. Also große Kunden haben da, aber so normale Entwickler kommt da nicht ran. Ne? Von daher ist immer so das Problem, dass die Enden halt mittlerweile nicht mehr irgendwie so, keine Ahnung, BSD-Kisten sind, wo halt nur total Cracks dran sitzen, sondern mittlerweile ist da halt Oma und Opa dran, machen da den Kram mit. Und die wollen es vielleicht auch einfach haben. Ne? Die wollen vielleicht, dass das Internet viel abnimmt. Sei es jetzt solche Intermediäre, halt irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Hotmail oder Google Mail oder sowas. Eben auch solche Content Delivery Networks, die wollen die selber befassen, diese Überschriften sehen. Das ist ihnen völlig egal. Okay. Gut. So, dann sind wir da gewesen. Jetzt gucken wir mal weiter rein. Noch ein bisschen mehr, so, für den Kram. Jetzt ein bisschen unsortiert eigentlich. Nur so ein paar lose Punkte, aber das wollte ich einfach noch bringen. Also, Transaktionskosten hatten wir schon, ne? Müssen wir wissen sein mittlerweile. Monitoring, kann sich jemand darunter was vorstellen, was Monitoring bedeutet? Also im ökonomischen Bereich. Aber wahrscheinlich auch technisch.
Ja, ich denke mal, das geht einher. Man muss ja immer noch als ISP angucken, wie die Auslastung des Netzes aussieht, wie es das Nutzerverhalten monitoren.
Also das ist genau, ja, aber man muss vielleicht auch, naja, kommen wir gleich zu. Oversubscription? Klar, was das ist? Ne, jetzt jemand anders an. Oversubscription. Denken Sie mal an Flugzeuge. Fluglinien. Oder?
Ja, bei Fluglinien ist es einfach, dass die Überbuchung. Firmen machen eine schöne Statistik, überlegen sich, wie viele Leute von denen, die tatsächlich dafür gebucht haben, werden auch tatsächlich auftauchen. Sie wissen, sagen wir mal, 5 Leute werden nicht kommen, also buchen sie 5 Plätze mehr für das Flugzeug, als tatsächlich kommen werden und hoffen, dass das halt dahin haut. Aber beim Internet dachte ich jetzt mehr an so einen Dienst, der.
Ist schon raus, was ich gesagt habe. Statisches Multiplexing nennt man das. Was denken Sie denn, wie groß der Faktor ist, der Oversubscription, also der Überbuchung? Also ISP verkauft Internet, ne? Internetzugang. Und sagt allen, ihr habt jetzt 1,5 Megabit pro Sekunde. 24 Stunden am Tag, wie machen. Ne? Und der verkauft dann an 100 Leute. Oder ich habe keine Lust noch so Rechnereien. Sagen Sie mal, was denken Sie denn? Und hat aber natürlich nur weniger Kapazität. Okay, was denken Sie, was der Faktor ist? Zwischen der eigentlichen Kapazität und der verkauften Kapazität.
Was weißt du?
Ah, das ist noch mehr. 10, da kommen wir in die Richtung. Ja, 10 bis 100-fach. Und warum sind die ganzen ISPs jetzt gerade so sauer zur Zeit? Ne? Und sagen mal, ja, wir wollen jetzt aber mehr Traffic-Shaping machen und ist doch ganz schlimm mit den ganzen P2P-Tauschbörsen und so. Naja, weil die Leute natürlich Tag und Nacht ziehen und dieser Faktor nicht mehr hält. Ne? Das wäre so wie in etwa, die Airline würde merken, die kommen jetzt immer alle. Und wenn ich ständig die 5 Leute, die zu viel gebucht haben, müssen jetzt mal entschädigen und zwar teuer entschädigen. Das ist ja nicht billig, wir müssen den Leuten ja mehr als 100 Euro.
Das ist ja auch nicht nur auf der letzten Meile so ein Problem, sondern das ist genauso ein Problem bei Hostern, wo dann irgendwie die 200 dedizierten Server, die jeweils eine Bandbreite von 100 Megabit haben, aber da geht halt nur 622 nach außen. Genauso ist es ein Problem dann wirklich im Kern, wo dann die großen Carrier im Prinzip irgendwie noch Provider drin haben, die halt auch zusammengenommen von der Bandbreite her, dass das Carrier so weiter zu überschreiten. Also, diese Oversubscription gibt es ja in jedem Bereich. Das
genau. Ja, und nicht nur im Internet, sondern eigentlich fast überall.
Ja,
also, zum Beispiel bei Proofing oder überall, wo ich also eine Situation habe, dass ich weiß, statistisch gesehen, kommen jeweils die Hälfte der Leute. Oder vielleicht sogar die Zehntel. Wenn meine Oma und ich irgendwie nachts irgendwie fett irgendwie Videostreams runterladen. Also, selbst wenn die eine 1,5 Megabit keine Internetverbindung hat oder so. Ne? Ja, das ist doch
so. Ich meine, das ist ja auch gut so. Ich meine, da ist ich weiß nicht, wie ich ansonsten nee, muss man ja dann volle Leistung zahlen. So,
aber man sich mit anderen teilen und dann oder man könnte sagen, die ISPs werden dadurch mal reicher.
Das ist so wahrscheinlich.
Ja, vielleicht trifft man sich irgendwo in der Mitte, also wahrscheinlich an beiden Seiten was davon. Also kurzum, dieser Faktor 10 bis 100 denkt man so. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die ist eigentlich okay und völlig logisch. Ne? Also, weil Verträge sind eh unvollständig. Ne? In jedem Falle. Und die Transaktionskosten sind hoch. Zum Beispiel, manchmal meint auch sozusagen als Endkunde seinen eigenen, also was man eben hat, was kriege ich vom ISP tatsächlich auch. Ne? Das wird niemand genau auslösen. Und wie gesagt, so die Network-Squad, die ist dran, ne? Also die wollen auch natürlich Tools bauen, mit denen man dann selber das messen kann und so, ne? Dass man so ein paar, also Auditoring-Geschichten auch selber machen kann. Und man merkt, okay, kriege ich denn wirklich die Leistung, die ich bezahlt habe? Weil an sich ist ja völlig unsinnig, wenn ich jetzt für, keine Ahnung, 6 Megabit pro Sekunde oder was 16
Megabit.
Wenn ich 16 Megabit nach und nach ziehe, schickt das alle nach der Null. Nur um es zu machen sozusagen. Der muss trotzdem das Verlangen haben, weil ich muss ja bezahlt. Wenn die dann irgendwie sagen, ja, ihr macht alle P2P und Deutschbürger und so.
Ja, aber ich kann ja auch, man hat ja maximal
16 Minuten. Ja, eben. Das meinte ich ja, die Verträge sind unverständlich. Da steht da drin, ja, maximal hat das, kann auch weniger sein, wissen wir nicht genau. Die sagen nicht mal eine Mindestzahl.
Ja, wobei das auch aus einer anderen Notwendigkeit kommt und das ist halt die letzte Meile, weil die eben bei jedem Kunden anders lang ist und das eben die Eigenheit des DSLs, das da irgendwie nochmal einen unterschiedlichen Ausgleich
hat.
Also, es spielt ja natürlich irgendwo den Händler, aber das ist nicht unbedingt.
Okay, das ist sicher ein klar, wo wieder da bestimmte physikalische Gegebenheiten vor Ort. Ja. Aber gibt es da eigentlich Verträge, die eine Mindestbandbreite zusichern?
Naja, gut, das ist dann. Ja.
Meckern war nicht so.
Ja, das ist im Endkundenbereich nicht unbedingt. Das ist dann, also es gibt schon zum Beispiel SDSL-Anschlüsse, auch die endkundenkompatibel sind vom Preis her. Aber es ist immer wesentlich teurer als ein normaler
Consumer-ADSL-Anschluss. Da kommt eben dieser Faktor von 10 bis 100 rein. Ich zahle natürlich viel weniger, einfach weil die sich sozusagen nicht für mich, keine Ahnung, 16 Megabit pro Sekunde schlecht verhalten müssen. Ihr seid ja 1000 Verträge mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit den Hausverwaltungen erstmal machen müssen, dass die Kupferleitung okay sind oder so. Ne? Weil ich sowas eben alles nicht habe, kriege ich nicht einen Deal. Das kostet mittlerweile im Internet noch 25 Euro oder so.
Gar nichts mehr.
Was ist da rein? Naja,
einfach nur 10 Euro.
Ja, wenn du kriegst und limitierst, wenn du USL kostet 30 Euro, dann kriegst du dann
auch mehr.
Und daher sind wir da schon ganz unten dabei, aber ich dachte, das ist auch der Tatsache schuld, dass wir eben so einen hohen Faktor haben, also einen hohen Multiplexing-Faktor. Mhm. Und der führt auch dazu, dass ich eben nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche in derselben Bandbreite und so weiter und so fort kriege. Okay. Kommen wir nochmal zum anderen spannenden Thema. Also im Paper, das heißt auch so, von Andy Nolan aus 1994, The Impending Doom of Common Carriage. Kann das mal jemand, versteht jemand, was das bedeutet? Die ganzen Englischsprecher hier. Weil es die Open Source Vorlesung, da waren alle schwer dabei. Okay, ich sage es. Also Common Carriage ist im Prinzip die alte Idee, dass ich sage, ich habe zum Beispiel sowas wie eine Post oder gibt's noch so Hotels zum Beispiel, ne? Die müssen einfach, das ist also eine Regulierung, die können das auch vom Gesetzgeber durchgesetzt, dass die praktisch, also jedem müssen sie denselben Service anbieten, zum Prinzip auch so fast zu demselben Preis. Also in dem Fall müssen sie jedem irgendwie einen vernünftigen Service anbieten. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich nachts irgendwo stehe, in einem Kaff, und da ist ein Hotel, und die zocken mich voll ab, oder wollen mich draufnehmen. Ne? Das war so die ursprüngliche Idee, oder so ein Pubs in England, oder so. Die müssen halt jedem irgendwie ein Bier geben, wenn er hier schon 10 Pints Interesse hat. Ne? Da müssen sie erstmal jedem irgendwie bedienen und so weiter. Und für die Post ist natürlich klar, der Deal ist sozusagen der, dass die Post früher die Postmonopol, ne, durfte, weil die einzige Post ausliefern durfte. Hat sie eigentlich immer noch? Jetzt für Briefe immer noch nicht. Komplett weg, auch für Briefe, ja. Okay, cool. Wie gesagt, die haben Briefe ausgeliefert und deswegen mussten sie auch jedem Briefe liefern. Ne? Also nicht nur zum Beispiel jetzt in Berlin, Hamburg und München einen Briefservice einrichten und den Kreis siehst du nicht, halt das lassen und dann musst du überall alles machen. Also das ist Common Carriage. Ganz kurz, ne? Ich habe sozusagen die Vorgabe, dass ich jeden irgendwie unangesehen seiner Herkunft, Fahrer und so weiter, Aussehen, wo oder Ort halt irgendwie bedienen muss. Ne? Das ist so ein Common Carriage. Common Carriage stolpert man in der englischsprachigen Literatur oft drüber. Ich weiß leider auch nicht, was jetzt irgendwie die deutsche Übersetzung ist. Müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Kann ich dir mal rumschicken. Ich guck mal, ob ich das finde. Okay, die Idee ist jedenfalls die, um es jetzt mal so ein bisschen aufs Internet zu beziehen, aber man könnte es im Prinzip auch sozusagen auf Post oder sonst was anwenden, weil was wir jetzt gesehen haben ist, okay, die Post hat die Monopol nicht mehr, warum nicht, also okay, wir kommen jetzt drauf. Ne? Also ich habe jetzt einen Service A und ich habe einen User D. Die wollen zusammen irgendwie was machen im Internet. Ja? Er hat irgendwie einen Service und der will den haben. Ne? Und jetzt habe ich also zwei ISPs, ich habe einen ISP B, der sagt, ich mache Common Carriage, ich liefere alle meine Pakete gleich aus und so. QoS gibt es nicht bei mir, Quality of Service, kann ich nicht machen, so oder nicht? So würde ich das doch nicht. Deswegen habe ich da gemacht, weil ich gehört habe. Okay, stimmt schon. Und dann habe ich einen ISPC, der sagt, nö, Common Carriage ist nicht so mein Ding, ich mache das nicht. Ich mache einfach sozusagen, ich mache mit dir einen Spezialdeal, Service A und User D. Ihr macht all euren Traffic über mich und deswegen wird der User D natürlich sagen, er nimmt C und nicht B. Ne? Der Punkt ist, da oben steht Common versus Contract Carriage. Ja? Also ich habe sozusagen immer das Problem, wenn ich einen Common Carrier habe, irgendjemand kommt an und bietet nicht sozusagen Common, also für alle an, sondern er bietet sozusagen auf Vertragsbasis selektiv an. Dann würde der natürlich, jetzt mal, um zum Beispiel Post zurückzukommen, der würde natürlich sagen, warum soll ich jetzt einen kleinen Kleckersdorf oder irgendeinen Dienst anbieten? Ich mache das erstmal in Berlin, in München, in Hamburg und in Köln. Ja? Und irgendwo anders, weil die jetzt Post anbieten, also irgendein Paketdienstleister oder sowas. Und sagt, okay, ihr könnt zwar eure Pakete von mir irgendwie von Berlin nach München schicken, aber nicht von Berlin nach Klein sowieso. Da biete ich einfach nicht an, das ist nicht mein Kerngeschäft, ne? Habe ich keine Lust drauf. Ich mache nur Verträge, die sozusagen drinstehen, Berlin und München. Ja. Was passiert denn mit dem Common Carrier?
Was passiert mit dem, ja? Ja, der muss die gleichen Zahlen, die halt teuer sind, nämlich nur im Dorf enthalten. Aber ich glaube, gerade das Postbeispiel funktioniert irgendwie nicht, weil der Netzwerkeffekt eine Rolle spielt, die. Also, ich glaube, ich habe die Wahrscheinlichkeit höher, als dass ich als Berliner Bürger ein Bürgerausfüllung für die Ausfüllung ausgestellt hätte.
Ja, klar, sicher, wenn ich ein paar Pakete woanders hinzuschicken habe. Aber was ist denn der Vorteil für den Contract Carrier, der sagt, ich mache mal Pakete Berlin-München? Ja.
Der kann sie günstiger anbieten.
Ja, natürlich kann er sie günstiger anbieten. Sicher, aber er muss ja nicht irgendwie den ganzen Quellen beziehen. Er hat ja keine Quellen, die zu uns schieben. Er muss nicht von Klein Kleckersdorf nach Klein Kleckersdorf B noch nehmen, was noch schlimmer ist. Ne? Also ist ja völlig klar, dass so 55 Cent pro Brief, das ist vielleicht für Berlin München, ist da verdient wird dran, aber für Berlin Kleckersdorf, das ist nicht dran. Und Kleckersdorf nach siehst du nicht, verdienen noch weniger dran. Da zahlen sie jedenfalls drauf. Also was passiert mit dem Common Carrier? Über kurz oder lang. Ja.
Er verliert halt sein Brot- und Buttergeschäft. Berlin-München zum Beispiel, weil genau. Die gehen ja alle zu dem, weil er vielleicht vorher sogar noch günstiger ist unter Umständen. Mhm. Dadurch hat er dann natürlich nur die kostenintensiven Sachen.
Genau, und wahrscheinlich irgendwann pleite gehen, oder? Das ist ja die, oder haben seinen Preis erhöht, in jedem Fall ist er irgendwie ausgeliefert. Schwierige Sache, ne? Oder der Staat muss dann einspringen und dann bereit weiter zu buttern. Okay, das ist so dieses Thema Common versus Contract Carriage. Lesen Sie das Paper durch, wenn Sie Lust haben. Die Folie hier nachher im Netz, wenn wir reingucken wollen. Okay, gehen wir nochmal weiter. Ja, jetzt kommen wir sozusagen zu dem Problem, was ich habe bei der Regulierung, wenn ich dann also sage, okay, zum Beispiel jetzt müssen alle Carrier müssen jetzt sozusagen den Traffic irgendwie end-to-end und neutral und so weiter und so fort angeben.
Naja, also das Problem ist natürlich, dass ich dann irgendwelche Strukturen habe, die ich irgendwann ausbilden, die sagen, das ist eigentlich der. Ah, nee, okay. Jetzt kommt der Punkt. Der Punkt ist ein ganz anderer, Entschuldigung. Ja, die Frage ist, da steht es ja, wo ist die Grenze zwischen Infrastruktur und Anwendung? Ja? Weil wenn ich Common Carrier schreibe, also wenn ich sagen will, Netzwerkneutralität, End-to-End, dann will ich auch sagen, auf IP-Basis, auf IP-Ebene und nicht auf TCP oder auf Applikationsebene. Wenn ich aber Applikationen habe, die zum Beispiel solche Routing überlässt, oder nicht HTTP, HTML, das ist ja auch eine Applikation, das sind HTTP-Netzwerke, die sind ja sozusagen die sehr oben drauf und schaffen ihrerseits wieder eine Infrastruktur. Also dann stellst du die Frage von den Regulatoren, wo soll er ansetzen? Wo soll er jetzt sagen, wir müssen jetzt aber neutral sein? Ja. Soll er jetzt zum Beispiel sagen, ich soll jetzt zu Ackermann sagen, seid mal wieder neutral? Oder nicht? Das ist ein Raum geworfen. Oder sind es Applikationen, die können machen, was sie wollen? Ja?
Dürfen machen, was sie wollen.
Im Prinzip schon, ne?
Der Markt reguliert sich in der.
Das könnte man ja von IP eben auch sagen.
Ja, das ist ja so ein Grundlegend. Das ist ja wieder dieses Beispiel mit, was wir da hatten, AT&T, Bell und so Kram. Das ist ja wieder so ein Grundlegende Infrastruktur.
Ja.
Der bereitgestellt wird.
Klar. Und war das jetzt zum Beispiel sowas wie mit. Ich versuche es mal ein Beispiel zu konstruieren, irgendwie, keine Ahnung, Google ist zum Beispiel auch Infrastruktur. Google ist aber eine ganz normale Applikation, die einfach nur im Netz sitzt und auf Applikationsebene Server anbietet. Sind aber ihrerseits auch schon eine Infrastruktur. Soll ich da als Simulator abhängen und sagen, Google, ihr müsst jetzt auch irgendwie Common Carriage, ihr müsst, keine Ahnung, sämtliche Suchergebnisse nach den fairen Kriterien bewerten oder dürft ihr die für euch behalten? Ja? Hallo?
Schwierig.
Ja. Und so kann man sich natürlich einige Sachen denken, ne? Zum Beispiel, oder keine Ahnung, StudiVZ, so sollen die jetzt jedem Studenten irgendwie einen Account anbieten oder müssen oder sollen sie nicht? Ne? Machen sie natürlich, klar, aber das ist ein großes Beispiel. Aber da ist halt die Frage, okay, wo habe ich denn wieder eine neue Infrastruktur eingezogen? Ne? Und wenn ich solche Overlays habe, keine Ahnung, Routing-Overlays, CDN-Overlays und so weiter und so fort, dann habe ich auch wieder eine neue Infrastruktur oben drauf. Dann ist die Frage, soll die jetzt auch so reguliert werden, wie so ein IP-Layer? Oder soll ich halt anders reguliert werden? Ich kann jetzt leider keine Antwort verraten, ja. Ich weiß selber nicht. Aber das sind halt wirklich so Fragen, die sich jetzt natürlich auftun. Ne? Ja. Okay, dazu noch was jetzt vielleicht. Achso, ganz kurz noch hier. Das Internet gelang auch als Overlay zum PSTN. PSTN ist das Public Switch Telephone Network. Ist der Fachbegriff dafür. Das heißt kurzum, das Internet war irgendwann mal nichts weiter als eine Applikation auf dem Telefonnetz. Ja. Klar, oder? Und dann hat irgendwann der Regulator gesehen, na ups, und weil man das ja die Infrastruktur. Mittlerweile ist es ja so, dass das Telefonieren. Upsala, sich wieder oben aufsetzt auf die Applikation. Also kurzum, das ist relativ verrückt, diese Infrastruktur. Ich weiß halt nicht so genau, okay, wo ist jetzt die Grenze? Und kann ich mich danach zurücklegen oder muss ich ständig gucken, wo sind die neuen Infrastrukturen, will ich dann wieder von der Welt haben? Oder will ich sagen, macht eure Verträge, die es euch beliebt? Schwierig. Okay. Also ist klar, mit dem Internet als Overlay zum PSDN ist klar, oder? Jetzt, ja. War halt einfach nur eine Anwendung auf dem Telefonnetz, nichts anderes. Und mittlerweile ist praktisch die Infrastruktur schlechthin. Ne? Deswegen ist ja auch Netzwerkneutralität, geht es ja nicht auf Telefone, sondern geht es um IP. Ne? Okay, gut. Und dann noch das Thema hatten wir zwischendurch schon ein bisschen. Ja gut, das Problem ist eigentlich, das Netz mag nicht vertrauenswürdig sein, die Enden aber auch nicht unbedingt. Viele der Probleme heute im Internet sind ja laufend Offenheit und Verbreitung geschuldet. Sprich, die meisten Probleme gab es natürlich so vor 20 Jahren nicht, über die wir jetzt gesprochen haben aus der Zeit, oder das stimmt sein. Aber mittlerweile gibt es da einfach, weil das Internet so offen ist. Und dann ist halt die Frage, wie offen kann ich es denn noch haben? Ne? Oder will ich es noch haben? Das ist auch eine nicht triviale Frage. Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Ne? Das ist bisher gefällt das gut gelaufen. Selbst die ganzen so Viren- und Würmer-Geschichten, die funktionieren eigentlich ganz gut so. Also ich meine, insofern ist das dass die meisten Viren, die wirklich irgendwie so richtig global irgendwie reingehauen haben, die waren ja nicht so schlimm, dass sie jetzt irgendwie komplette Festplatte platt gemacht haben. Hat ja eigentlich niemand gemacht bisher. Nicht, dass ich wüsste. Sasa hat es nicht gemacht, oder? 2004?
Das war ja auch ein Fehler, so einem abgestürzt. Das ist
ja
echt
nett. Ja, stimmt, der ist immer abgestürzt, natürlich irgendwie los, ne? Ja, gut, man hat halt irgendwie Patch gezogen und ist halt nicht bei. Da
musste man ihn nicht
so. So, ja, stimmt, klar. Es war schwierig. Aber sagen wir so, der Schaden war praktisch, vielleicht war ein ökonomischer Schaden, aber die hat jetzt nicht alle Bilder von der Festplatte gelöscht, oder? Gab es überhaupt schon mal Viren, die wirklich was gemacht haben? Das kennt ihr ja mal zu DOS-Zeiten. Ich? Zu DOS-Zeiten?
Ja. Ich nicht von DOS-Zeiten, sagen, die Festplatte formatiert sollte?
Ja. Es gab auch andere, die dann Master Boot Record geschrieben haben.
noch eine ganze Menge Ansätze, wo man dann so Dateien dann mal in Schutzhaft nimmt, um die dann so, wieder abkaufen zu lassen.
Aber das ist sicher bei uns nicht so relevant, das ist halt ja bei Firmen dann, ne? Das
ja nee, also wo mir jemand ein Mail schickt und sagt, du, ich habe mir gerade mal deine Festplatte gezogen und du hast sie jetzt nicht mehr.
Ja.
Aber ich hätte sie noch.
Das also macht ja auch sozusagen einfach bei allen. Alle
ja, gleich einfach zu verschlüsseln.
Passiert durchaus im Bereich.
Ja, ich hab's gehört, machen. Ja.
Auch ein bisschen eine Regulierung des Netzes, dadurch, dass das Netz, wie da steht, irgendwie ein Problem hat. Und diese Dinge draufkommen, reguliert sich das von alleine. Also ein Betriebssystem müssen sicherer werden, um sich dagegen zu schützen. Also im Endeffekt ist die Lösung sehr gut, weil die Qualität der Systeme erhöht. Oder
so. Ja, aber die Frage ist vielleicht viel eher, sollte ich vielleicht dann gucken, ob ich es nicht im Netzwerk schon mal löse? Also es wäre viel sinnvoller. Bevor ich so ein Virus habe, der immer um die halbe Welt geht und
ja, davon das Problem, wenn ich an der Wurzel. Also, das ist.
Also vielleicht denkt man mal nicht an Viren, sondern an DDoS-Attacken. Ja. Die sind nämlich wirklich auch ökonomisch interessant für so einen Mittelständler, denn Mail kriegt auch Russland Zahle oder du bist offline. Und zwar so lange bis du zahlst. Ja. Und das kann sich ja durchaus rechnen, einen bestimmten Betrag zu zahlen. Da ist es meiner Meinung nach durchaus vollkommen. Es ist keine Spinnerei. Und da ist es durchaus zu überlegen, ob man nicht sagt, ich versuche so ein DDoS irgendwie im Netz zu blocken. Dann naja, oder irgendwo in einem Weiternetz. Da besteht die Kunst nur darin, einen DDoS-Angriff von einer Peer-to-Peer-Anwendung zu vergleichen.
Genau. Da muss ich halt natürlich eventuell brechen. Ja. Wenn ich immer sage, ich gucke nicht drauf. Weil es gibt eine EU-Richtlinie, die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2001, da steht drauf, als ISPs, solange ihr da nicht guckt und solange ihr nicht aktiv eingreift, müsst ihr auch nichts befürchten. Das ist ja okay, das ist halt ja ein Deal. Die sagen sozusagen, okay, ihr lasst die Ecken in Ruhe, dass die machen, was ihr wollt, ne? Was die wollen. Und dafür seid ihr von sämtlichen Haftungsforderungen irgendwie ausgeschlossen. Komplett. Steht in der Richtlinie, wurde umgesetzt, in einem KfW-Dienste, bla bla bla, irgendwas.
Aber die müssen jetzt auch mit der Vorratsdatenspeicherung hier schreiben, sie ja die Daten, wissen ja, was sie eigentlich so tun. Also
dafür gab es eine neue Richtlinie, hier sozusagen die alte, dann den Teil sozusagen entkräftet. Da war eben sozusagen der Trade-off, da haben die ja gesagt, naja gut, also die Europäische Kommission hat ja gesagt, ah, das ist schon ein Problem so, also es ist schon so häufig bestraft, aber sinnvoll, um die Daten zu haben. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann machen wir eine Richtlinie und gesagt, halt, ihr müsst jetzt Daten schreiben. Alles ja, klar, aber das ist so viel. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das da mit dieser E-Commerce-Richtlinie irgendwie was zu tun hat, weil im Prinzip, sie machen ja nichts weiter, als dass sie eben ihre
Daten länger
richtig. Genau, und sie gucken sich auch, die Provider gucken sich auch nicht den Content an. Das sind im Prinzip nur die Metadaten.
Aber was gut so macht, weiß man nicht, glaube ich. Oder sind das alles schon sichere Systeme?
Nee, das ist natürlich nicht.
Also gut meint jetzt jemand, der gut passt.
Ja,
die machen eins der Welt.
Ja, wir
weiß verrückt ist, von daher. Die verkaufen die Kramme nach Russland. Oder nach China. China ist auch ganz schlimm. Also wie gesagt, das Problem ist halt tatsächlich so, ja, als das Netz noch klein war und überschaubar, da war es nicht so problematisch. Und mittlerweile, wo es groß und unüberschaubar ist, hat man eben Vertrauensprobleme ohne Ende. Das Netz kann Enden nicht vertrauen. Enden können Netz nicht mehr vertrauen. Es gibt also irgendwie kurze Sachen, die sich nicht so ohne weiteres so in einem Masterplan irgendwie auch lösen lassen können. Ja? Ist End-to-End tot? Wer hat eigentlich das gelesen in den neuen Seiten, die ich rumgeschickt hatte? Der AFC, ne? Schön. Da steht genau das drin, ne? Also, sie sind da schon ein bisschen weiter. If the current Internet technical community chooses to ignore these pressures, über die wir gesprochen haben, the likely result is that a market opportunity will be created for a new technical community that does not ignore these pressures. Nochmal Contract versus Common Carriage, ja? Also, wir reden das einfach mal. Okay, der nächste, es geht aber weiter. Die Aufgabe ist jetzt natürlich, es lebe End-to-End, habe ich überstehen. Das war End-to-End ist tot, lebe End-to-End, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich
gesagt habe. Warum steht das E-Bandit if eigentlich nicht dagegen klammern? Statt das nicht im Original?
Nee, es war im Original was klein. Ja, genau, das hört sich immer. Okay. Und das Letzte stand auch nicht da, das habe ich jetzt dann auch dazu gedichtet, ja. Also, einfach so aus Freiheit. Ja. Also, let us re-examine what the End-to-End principle is trying to accomplish. Also, was sozusagen der Sinn des ganzen Dinges ist, ne? Then update our definition and exposition of the end-to-end principle given the complexities of the Internet today. Wurde geschrieben, ja, dann wurde geschrieben, weiß jemand noch das Datum? Das war irgendwann 2004, also gar nicht so lange her. Ne? Und da haben die ja gesagt, naja gut,
Das ist wirklich ein bisschen schwieriger, und jetzt irgendwie zu sagen, immer end-to-end, würde es nicht weiterbringen, weil jetzt irgendwann jemand, der sagt, ich mache jetzt ein Update im Internet oder Super-Internet und mache dir noch Deals mit 1000 Seiten und schwuppsdiwupps habe ich eine Infrastruktur, die viel besser ist, die vielleicht toller ist, die billiger ist natürlich, weil ich eben nicht kein Dienst mehr noch anhänge und so weiter.
Ja, zählt ein bisschen die Frage.
Jetzt kommen wir noch zu den Fällen mit Bewertung, also nochmal vielleicht Comcast hier, TCP, Z, Evil oder nicht Evil? Also wer ist für Evil? Okay, fast alle sagen, das ist Evil. Wie ist es aus hier im Browser-Marketing? Ja, auch super Evil, okay. Und Spam? Also Spam?
Nee,
ich glaube, Spam im Netzwerk zu bekämpfen, also die Bots zuzumachen. Jetzt noch mal ein bisschen mehr zu konstruieren, vielleicht sei Port 25 mal zu. Für alle. Wäre das Evil oder wäre das nicht Evil? Wäre das Evil? Ah, das ist natürlich nicht ganz so sicher. Also manche können schon erleben, dass FTP-Server woanders haben, manche denken sich vielleicht wieder ein oder nicht. So. Aber das ist jetzt schon eine Frage, okay. Und das hier, dass die sich integrieren mit dem Mobilfunkanbieter, Evil oder nicht Evil?
Ich will aber aus dem
Ja, also Datenschutz ist klar. Naja, gut, das ist wieder klar. Okay, also wir merken, also End-to-End-Verletzung ist nicht gleich End-to-End-Verletzung. Ne? Das eine kann gut sein und das andere kann schlecht sein. Von allen bewertet es schlecht. Und beim einen sagen vielleicht die Hälfte nur, ist schlecht. Und so. Also, das ist irgendwie so ein Ding mit vielen Facetten. Wir sind immer noch nicht fertig, trotzdem. Ergo. Hier, das ist aus dem Artikel. Ich lese es auch mal kurz vor. Ja? Ich mache mal kurz Aufmerksamkeit, bitte. Some of the parties best suited to solve the problems, blablabla, may be sitting on the sidelines, unmotivated to help, and preferring an internet that is entirely open because they can defend themselves from the internet's worst harms, thanks to their technological sophistication. Was ist damit gemeint?
Die Leute, die ins Werk filtern können.
Ja, eben. Also wer so jetzt im Allgemeinen so? Naja, im Prinzip so Leute wie wir halt, hoffentlich halt, wenn ihr alle mal irgendwie mal ein Linux-System auf eure Kisten aufbaut.
Ja. Aber eigentlich könnten das doch auch sehr gut die Leute übernehmen, die E-Mails routen, indem sie, wenn eine E-Mail eintrifft, mal kurz sich bei dem vermeintlichen Absender-Server melden und die Überprüfung auf die E-Mail von dem tatsächlich abgegangen ist, weil der Großteil des Spams fälscht die Absender-Adresse.
Okay, das ist aber eine Wissenschaft für sich. Ja, ne? Und dann ist halt die Frage, okay, darf ich als Server einfach so Kram machen und so? Also ich ganz kurz noch zu dem Thema Spam, so, da gebe ich also wirklich mittlerweile dazu. Bei ACM oder bei IEEE gucken, da gibt es Dutzende Papers, es gibt Dutzende Vorschläge. Das Problem ist natürlich wie so oft, es gibt tolle Vorschläge, aber umsetzen kann man die meistens nicht, einfach weil da müsste jeder seine SMTP-Server, jeder müsste Pop-Server, IMAP und so weiter, die ganzen Protokolle müssen geändert werden und so weiter. Die Leute müssen sich alle Kisten hinstellen, müssen also ohne Ende Kosten aufwenden, um irgendwelche neuen Geschichten anzusetzen. Das funktioniert meistens nicht. Ne? So, und der Typ hier, Citrin, hat natürlich auch keine Ahnung. Macht ein paar Vorschläge, was man besser machen könnte, aber das ist eigentlich alles vom Moos, was er so sagt. Das müssen Sie gar nicht lesen, das Paper. Aber er sagt, das ist auch, man gibt ja nicht zu. Also vielleicht sind die Informatiker eigentlich die, die am besten können. Ne? Und die müssen halt dann irgendwie mal sagen, dann, wir haben jetzt tolle Ideen oder sowas. Ne? Also vielleicht der Appell an Sie, ne? Haben Sie gute Ideen, wie man Internet retten kann, wie vielleicht so innovativ bleiben kann, wie es war bisher, was auch immer die Innovation dann genau war. So. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also 99% des Traffics ist eh schund, warum sollen sich dann eigentlich überhaupt befassen im Internet? Okay. Ich glaube, wir sind durch. Also, vielleicht war das allerletzte Folie. Okay, End-to-End ist sicher nicht irgendwie als absolutes Prinzip zu verstehen. Muss man gucken, wie es da weitergeht. Vertrauen, Performance, Flexibilität sind Parameter, über die man nachdenken muss. Und es geht nicht nur um den IP-Layer, sondern auch um andere Layer, wenn ich die Protokollinfrastruktur, wo will ich irgendwelche Regulierungen ansetzen und wo will ich es wieder lassen. Okay, dann danke euch.